Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Sie bleiben nicht aus, diese technischen Pannen. Ey, ich höre, bis jetzt hat das so gut funktioniert mit dieser Anwendung, dass wir es eigentlich alles immer retten konnten, selbst wenn es Schwierigkeiten gab. Aber ja,
same. Es ist auch halb so wild. Es gab auf jeden Fall lange Jahre in meinem Leben, wo mich das zur Weißglut getrieben hätte. Aber ja. mein Vater ist dabei sowas irgendwie immer sehr gut bei mir, irgendwelche guten Lessons mit auf den Weg zu geben. Und das ist genau wie mit der Bahn oder mit dem Auto oder so. Es kann immer irgendwas passieren und es ist dann halt so.
Ja, ja ey, auch voll.
Auch wenn es ärgerlich ist.
Dass du das jetzt so entspannt irgendwie annimmst. So.
Ich glaube, da gibt es sogenannte höhere Gewalt einfach.
Genau, so ist es.
Genau wie Torben,
aber, der krank ist, kann man nichts machen. Ja. An der Stelle auf jeden Fall, Torben ist krank, gute Besserung und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch.
Du hast schon angefangen?
Wir haben jetzt angefangen. Irgendwie müssen wir in die Folge reinsliden. Außerdem werden wir auch nicht drum hinkommen, im Podcast zu erzählen, dass wir so gute 20, 25 Minuten Vorgespräche in Anführungszeichen hatten, die wir eigentlich längst aufnehmen wollten, aber technische Probleme uns dazwischen gefunkt haben. Und wir müssen auch noch erwähnen, dass wir heute mit einem Gast hier sitzen, nämlich mit dem guten Bauchtaschen-Bilbo aus Hamburg. Hallo zum zweiten Mal. Hier ist ja dieser unnatürliche Gesprächsfaden.
hallo nochmal. Nochmal schön, dass ich zu Gast sein darf.
Vorhin habe ich nochmal ganz irgendwie so über gefühlt 20 Minuten erzählt, wie grandios, geil ich dein Album Karussell fand, das so ungefähr im Juni rauskam, wie wir rausgefunden haben. Und und ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass es jetzt heute geklappt hat und dass du mit uns zusammen den Podcast machst und ja, über dein Album sprechen wirst und über deinen musikalischen Werdegang und was auch immer wir noch besprechen
werden. So sieht's aus. Wir versuchen es nochmal zu rekonstruieren.
Versuchen wir es nochmal. Es fühlt sich, ich muss das, wahrscheinlich werden wir das jetzt noch oft in den nächsten 10, 15 Minuten sagen, es fühlt sich irgendwie komisch an, die gleichen Fragen nochmal zu stellen, aber es ist einfach eine Frage, die ich einfach eigentlich jedem musikalischen Gast und jedem journalistischen Gast oder wen auch immer wir da hatten, gestellt habe. Und ich will es auch eigentlich jetzt nochmal von dir hören, weil ich es auch eigentlich relativ beeindruckend fand, was du erzählt hattest, wie du zu Rapmusik gekommen bist, was deine ersten Einflüsse waren, wie das alles mit dir angefangen hat.
Also als aktiver Hörer, mit der ersten Klasse, das war da tatsächlich sehr, sehr harter Sound, der nicht für mein Alter bestimmt war, auf jeden Fall. Also Agro Berlin, Bushido, Flair, sowas fand ich so in der ersten Klasse sehr geil. Meine Mutter fand das überhaupt nicht geil. Und ich habe das natürlich auch immer super laut im Wohnzimmer gepumpt. Sie hat dann, glaube ich, irgendwann auch meine CDs öfter mal versteckt. und ich habe in meinem Leben echt super viele Schulwechsel gehabt, von super asozialen Realschulen mit nur Gewalt. Dementsprechend war dann auch so da die Rap-Musik hingeprägt, was so die Texte anging. Und irgendwann hatte ich dann so alle Schulen durch. Und dann war mal so Waldorfschule angesagt, ein halbes Jahr. Und da war dann Stieber Twins und der ganze Kram irgendwie angesagt. Und da bin ich dann auch so eher drauf hängen geblieben. Also das war das, was mich dann auch wirklich mehr interessiert hat. Und ich glaube tatsächlich, dass so diese harte Einstiegsanfangszeit mich aber auch irgendwie geprägt hat. Und ich merke, dass ich immer noch was für so drübere Sachen teilweise übrig habe. Also so, ich bediene mich da einem sehr weiten Spektrum, gerade auch im Deutschrap, je nachdem, was ich so brauche, geht es wirklich von bis. Ja,
ja.
Und so mit ja, ich würde sagen, so mit 12, 13 habe ich angefangen zu freestylen und das ging dann auch erstmal die ersten 10 Jahre so. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, irgendwann mal einen Text zu schreiben. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, hat das überhaupt nicht geklappt, weil ja, ich eben viel besser freestylen konnte.
Genau. Ich muss trotzdem noch mal eine Nachfrage dazu stellen, weil ich dann, es ist ja eigentlich schon eine außergewöhnliche Geschichte, dass man in der ersten Klasse Agro Berlin oder Bushido oder ähnliches hört. Da muss ich mal die Frage stellen, wie ist das an dich rangekommen? Hattest du da irgendwie, keine Ahnung, einen Bruder, der dir das irgendwie zugesteckt hast, oder wie bist du da rangekommen überhaupt? Weil es ja auch eher unüblich.
Ich habe schon immer sehr, also ich habe schon in sehr jungen Jahren immer mit älteren Leuten abgehangen. Und es waren dann in der ersten Klasse natürlich jetzt keine 18-Jährigen, aber vielleicht so Viertklässler. Ja, und dementsprechend, das muss auch tatsächlich, glaube ich, so der Anfangszeit von Agro Berlin sein. Ich stecke da nicht so genau drin, aber so 2001, 2002 könnte ungefähr hinkommen, ne? Mit so.
Ja, würde ich auch sagen.
Berlin-Gründung. Vielleicht ein bisschen früher, aber das war auf jeden Fall die Anfangszeit. Naja, auf jeden Fall habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich die Dritt-, Viertklässler cooler finde als die Erstklässler. Und dementsprechend ja auch schon mit dem Eintritt in die Schule sehr viel schwierige Sachen erlebt habe und da irgendwie so mein Ventil gefunden habe, was auf jeden Fall nicht einfach war für meine Eltern. Aber so war es nun mal und zum Glück höre ich eigentlich wahrscheinlich nicht mal mehr einmal im Jahr einen Agro-Berlin-Track. Auch wenn es vollkommen legitim wäre, passiert es nicht mehr. Also diese ganzen Warnhinweise, so ich glaube, ich bin auf einem guten Weg in meinem Leben und Agro-Berlin hat mich komplett versaut.
Also würdest du schon sagen, so Agro-Berlin hören am Anfang schlecht und man muss sich dann nochmal ins Leben zurückkämpfen, oder wie?
Ja, vielleicht erstmal mit was Schlechtem, wobei ich gar nicht so wertend sprechen möchte, aber
naja, gut, ja, aber in dem Kontext, dass es sehr harte Musik ist und andere Themen behandelt und so.
Das, ja. Ne? Ja, es wurde auf jeden Fall immer stetig für mich persönlich besser und dadurch, dass ich da irgendwie so sehr viel mitgenommen habe, habe ich da mich, glaube ich, auch an jeglichen Ecken irgendwie bedient und merke das auch heute, wenn ich schreibe. So. Also das merkt man ja auch, wenn man ja zum Beispiel das Geisterband-Helm mit Nigel mit Karussell vergleicht, ist das ja auch doch nochmal, also ich habe kein Problem damit, irgendwie meine Gefühle auszudrücken, sehr, sehr ehrlich, aber ich habe auch kein Problem damit, irgendeine Mutter zu beleidigen oder sowas.
Ist ein Fakt. So würde ich, kann man deine Musik so in, ja, umschreiben ist vielleicht ein bisschen zu ganz, ganz einfach gesagt, weil das Karussellalbum ist für mich einfach so ein komplett rundes Projekt. Ich meine, klar, du hast irgendwie bei dem Album irgendwie, was ich ja sehr, sehr schön finde, wenn Alben irgendwie so ein klares Intro und ein klares Outro haben, mag ich total gerne. Und ich finde ja auch, das Album ist so als Gesamtkunstwerk irgendwie so in der durchzuhören. Das liebe ich dann gerne. Also ich habe auch einfach, es gibt für mich bei deinem Album irgendwie keinen Song, wo ich sagen würde, kann ich gar nicht hören, muss ich skippen. Oder es gibt aber auch andersrum auch irgendwie selten Momente, wo ich sagen würde, oh, ich höre mir jetzt 10. Stock an oder Roter Klinker, sondern ich höre eigentlich immer das Album ganz.
Ja, so ist es aber auch irgendwie gedacht und konzipiert. Ja. Also es ist ja auch irgendwie kein Album, was irgendwie, das war mir auch von Anfang an klar. Mir wurde auch von einigen Leuten geraten, bestimmte Tracks vielleicht nicht mit drauf zu nehmen, weil es dann besser funktioniert. Weiß ich gar nicht mehr so genau, aber für mich hat jeder Track da irgendwie seine Daseinsberechtigung und ich mache ja Musik, weil ich sie so fühle und weil ich da Bock drauf habe, egal ob sie jetzt mega streambar sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Tracks, die mir am allermeisten gefallen, vom Karussell, die Tracks sind, die am wenigsten gestreamt werden. Das war mir aber auch irgendwie so klar, weil es eben auch eine gute Handvoll Tracks sind, die du eben nicht auf Dauerschleife mit deinen Kumpels und Kumpelinen im Park hörst. Sondern Tracks vielleicht, für die du dir selber ein bisschen Zeit nehmen musst und wo du danach auch vielleicht erstmal einen Moment brauchst, um das so ein bisschen zu verarbeiten. So. Ja.
Was, wenn du es jetzt schon selber sagst, was sind denn deine eigenen Fuff-Tracks vom Album?
Also ich glaube, der Track, auf den ich am stolzesten bin, ist auf jeden Fall Weiße Wand. weil ich selber überrascht von mir war nach doch einer längeren Zeit. Also das worüber ich da spreche, also so diese Klinikzeiten, ist jetzt schon eine Weile her. Also es war so ein Anfängen meiner 20er. Und ich habe da auf jeden Fall nochmal in mir selbst was Großes aufgerissen so für mich. Also bin da sehr tief in ein Problem oder mehrere Probleme gegangen, die ich hatte und teilweise vielleicht auch noch habe. Und normalerweise brauche ich immer sehr wenig Zeit eigentlich, um einen Track zu schreiben. Also ich würde sagen, von diesen 12 Tracks, die das Album fasst, sind bestimmt 10 Tracks oder vielleicht 9 Tracks wirklich in einer Stunde entstanden. Also ich schreibe sehr schnell. Und für den Track, also für Weiße Wand, musste ich mir tatsächlich, ich glaube, über 2 Wochen Zeit nehmen, weil es für mich auch sehr anstrengend war, irgendwie das zu schreiben, weil ich gefühlt nochmal so total in diese Zeit eingetaucht bin.
Ja.
Und mein Lieblingstrack, unabhängig davon, ist, glaube ich, tatsächlich das Outro. Ich glaube, das ist der Track, der am wenigsten gehört wird. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich finde es ist für mich irgendwie ein super klassisches Outro. Und immer wenn ich den Track höre, wird mir so, ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gehört, aber habe es eine Zeit lang relativ oft gehört, auch so am Stück. Und immer wenn das Outro anfing, ist mir so klar geworden, was ich da für mich persönlich auf die Beine gestellt habe, dass es so der letzte Track ist eines Albums. Und ja, dass ich da mächtig stolz drauf bin irgendwie. Aber ja, es ist irgendwie für mich wirklich auch ein Gesamtprodukt. Also so.
Ja. Ja. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall in voller Länge an. Ich meine, das letzte Mal habe ich ja 2 Tracks schon irgendwie auf unsere wunderbare Playlist gemacht, habe ich das Intro drauf gemacht und 10. Stock, was quasi mein Fav vom Album wäre. Aber es ist, glaube ich, als Album einfach zu genießen. Ich möchte gerne nochmal zum Thema Weiße Wand fragen, weil du gerade gesagt hast, dass du da auch natürlich in dem Text viel verarbeitest. Aber war das für dich dann so, dass du mit dem Schreiben des Textes eigentlich nochmal wirklich in diese Zeit so aktiv reingegangen bist und dadurch viel verarbeitet hast? Oder war es eigentlich so, dass du auch schon, bevor du dich irgendwie den Punkt hattest, wo du gesagt hast, ey, ich habe mich entschieden, ich will jetzt da über diese Zeit, wo es mir nicht so gut ging und ich in der Klinik war, noch was zu schreiben hast, dass du da auch schon öfter dran gedacht hast und öfter darüber nachgedacht hast und reflektiert hast?
Ja.
Wenn diese persönliche Frage erlaubt ist.
Klar, selbstverständlich. Also dadurch, dass es ein Konzeptalbum ist und mir von Anfang an irgendwie klar war, es wird Karussell heißen und ich möchte irgendwie Ups and Downs aus meinem Leben erzählen und manchmal ist es eben super nice und manchmal ist es derbe Scheiße, war mir klar, dass dieses Thema irgendwie auch eine große Epoche für mich darstellt und es geht letztendlich ja um Panikattacken und dazu gehöre ich mehrere Klinikaufenthalte und so eine ganz rapide Zeit, die da stattgefunden hat. Und ich habe das schon so gut verarbeitet, aber ich konnte irgendwie durch diesen Track, weil ich finde, dass er nicht, ich finde gar nicht, dass er so negativ ist. Ich finde, also
würde ich auch nicht sagen.
Nach der Hook geht's ja auch nochmal quasi von vorne los und der erste Part ist so ein bisschen, was sich auch bei einigen anderen Tracks im Album so abspielt, dass der erste Part vielleicht negativ ist oder negativ angehaucht und der zweite dann positiv ist. Und es geht eher so um Sachen, die ich da für mich mitgenommen habe. Also und auch, dass es in irgendwie beschissenen Zeiten immer irgendwas gibt, woran man wächst. Und ich glaube, ich bin dann nicht so sehr gewachsen wie daran.
Ja. Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil ich finde halt irgendwie, du sagst halt, es ist ein Album mit Ups und Downs, aber ich finde halt die Songs, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, welche Songs für dich so Ups-Songs sind und die Songs, die man jetzt vermuten würde als Downs-Songs, ich finde auch nicht, dass die so komplett als, zumindest als Rezipient, dass man davon auch wirklich sich so krass downziehen lässt, weil du es unglaublich gut schaffst, auch einfach da so sehr viel positive Energie raus sind und das einfach so darzustellen und da ist irgendwie dieses Motiv des Reflektierens, dass du mehrfach an verschiedenen Stellen meiner Meinung nach im Album irgendwie einbaust, ganz, ganz dominant. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du so für dich quasi so ein klassisches Reflexionsritual hast oder ob das einfach so sowas ist, was automatisch bei dir kommt.
Ich glaube, das passiert tatsächlich automatisch bei mir. Also ich bin, vielleicht reflektiere ich manchmal auch sogar zu viel, aber ich würde mich als sehr reflektierten Menschen beschreiben, was ja auch teilweise dann so ein bisschen umschwenken kann, dass man so zu verkopft wird irgendwie, ja. Und keinen Schluss mehr findet, keinen Punkt mehr findet. Ja, aber auf die Musik bezogen ist mir das irgendwie derbe wichtig, den die Hörer immer mit einem guten Gefühl zu entlassen. Also sowohl am Ende eines Tracks als auch am Ende eines Albums. Genau, und es war mir irgendwie wichtig, dass am Ende des Tracks, also am Ende von Weißer Wand, ist ja auch noch so ein Outro mit so einem Pulsschlag, man hört so Kinderstimmen, und ich finde, das ist schon, ich hatte das vor Release meiner Freundin gezeigt, und die hatte gesagt, dass ihr unnormal schlecht geworden ist und sie so ein krasses Gefühl auch im Körper wahrgenommen hat. Aber es trotzdem irgendwie ein hoffnungsvoller Track ist. Also jetzt kein Track, den man jemandem zeigt, der sich vielleicht ähnlich fühlt oder in einer ähnlichen Situation befindet und dem es danach total schlecht geht, sondern eher was vielleicht ein bisschen Hoffnung schenken kann. Auch wenn es gar nicht so meine Intuition ist mit meiner Musik, glaube ich auf jeden Fall nicht aktiv, dass ich setze mich nicht hin und denke, oh, ich mache jetzt einen Song, damit sich irgendeine andere Person so und so fühlt oder vielleicht besser fühlt. Ja. Aber habe das Gefühl, dass das habe ich auch schon oft rückgemeldet bekommen, dass das irgendwie anscheinend so funktioniert und automatisch so passiert irgendwie.
Das glaube ich eigentlich auch, wenn man irgendwie sich so hinsetzt und quasi so ein, ich sag mal, Song auf dem Marketingplan oder so, ich will jetzt das und das Gefühl erzeugen, dann hat das oft, ich glaube, Leute merken, dass das unauthentisch einfach ist.
Ja, und das zeigt ja auch immer viel von deinem, also wenn du jetzt nicht irgendwelche Musik machst, die darauf abgerichtet ist, irgendwelche Zahlen zu machen und sonst irgendwas, und ja, du einfach du selbst bleibst, hört man da, glaube ich, auch einfach raus, dass ich eher ein positiver Mensch bin und sehr viel Lebensfreude habe. Und gibt natürlich auch Menschen, die, bei denen es das komplette Gegenteil ist, und das hörst du dann in deren Musik halt auch raus. Da gibt es dann halt mal 12 Tracks, da gibt es überhaupt kein Happy End, und danach willst du dich vielleicht erstmal vergraben gehen, was natürlich auch vollkommen okay ist, aber so ist das eben. Also auch gut, dass es das gibt und dass man sich dem bedienen kann. Und wenn du Bock hast, irgendwie 4 Tage in deinem Zimmer zu heulen, dann suchst du dir halt das und das Album raus. Und wenn du halt Lust hast, dass es dir besser geht oder sonst irgendwas, dann ja, ist doch schön, dass man sich da so divers bedienen kann.
Ja, total. Also ich muss bei der Schilderung auch direkt an Torben denken und an einen seiner Favorite Rapper, Eloquent, der, glaube ich, genau so ein Rapper auch ist, der so viel Negatives in seine Musik einfließen lässt, dass man sich da, glaube ich, auch genau fast schon ein bisschen vergraben kann, wenn man gerade diesen Input braucht oder diese Feelings auf sich einprasseln lassen möchte. Ja. Aber ja.
Also habe ich auch durchaus. Es gibt auch Momente, wo ich Interpreten höre, ja, wo man danach jetzt wahrscheinlich nicht rausgeht und sich im Park sonnt, sondern wo man eher irgendwie sich Kopfhörer draufpackt und irgendwie ein bisschen zornig durch die Straßen läuft. aber man hört ja auch Musik, weil man bestimmte Gefühle entweder irgendwie intensivieren möchte oder bekommen möchte. Also so ist es bei mir auf jeden Fall manchmal. Und so unterschiedlich ist dann auch das, was ich höre und auch das, was ich dann irgendwie schreibe. Aber mir ist es dennoch irgendwie wichtig, dass es dem Hörer nicht schlecht geht danach.
Ja.
Also dass es zum Nachdenken anregt, aber dass es ja einen nicht triggert oder sonstiges. Also so zu radikal. Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du selber schon angesprochen, dass du diese Musik auch hast. Willst du noch kurz sagen, an wen du da denkst oder was du da hören würdest?
Nochmal bitte.
Du hast ja gesagt, dass du auch so Musik hast, wo du sagst, ey, ich will mich jetzt in das negative Gefühl geben oder ich will mit Zorn durch die Straßen laufen. An wen denkst du da persönlich? Hast du da etwas gerade im Kopf, woran du denkst?
Also, so, das liegt teilweise sehr nah beieinander, was so Zorn und mich so pushen angeht. Und da höre ich was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, auch wenn ich das teilweise wirklich oft höre und die auch feier. 4-2 heißen die, das sind so, die machen Drill, aus Köln kommen die. Das ist schon sehr, sehr böser Sound und da denke ich mir, da fallen Wörter, die ich auch nicht gut finde, aber es zieht mich trotzdem öfter mal dazu hin und ich drücke auf Play und es bringt mir dann irgendwie was in einer bestimmten Situation. Ja. Also ich höre teilweise Musik, wo ich nicht hinter allem stehe.
Ja, klar.
Ja.
Crazy. Ja, von denen habe ich auch noch nie was gehört. Hast du vielleicht trotzdem einen Song, den wir da vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen auf die Playlist machen könnten?
Ja, ich wollte ihn eigentlich auch reinpacken, aber dann dachte ich, ne, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. So hart ist er eigentlich auch gar nicht, aber da sind ein, zwei Wörter, die ich meist finde. Aber ja, 4-2, ich glaube, also 4-2 ist die Gruppe. Ja. Und der Song, der ist auch gerade erst rausgekommen, heißt, ich glaube, er heißt Stadt. Genau, 4-2 nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl und die Interpreten heißen Dietrich und YGT und der Track heißt Stadt. Genau, wenn ihr was braucht, um euch aufzupumpen und zornig durch die Straßen zu laufen, dann ist das vielleicht das für euch. Auf Spotify kann man das hören, genau.
Fantastisch. Und auf Spotify kann man auch unsere Rap-Stammtisch-Playlist finden, wo dieser benannte Song von 4-2 jetzt auch drauf ist. Danke für die Empfehlung. Ist auch interessant, dass ich von denen halt, also auch relativ viele Hörer, also über 100.000, habe ich auch noch nie was persönlich davon gehört, aber es gibt halt einfach wahnsinnig viele spannende, interessante Artists, die halt irgendwie noch nicht so groß sind und cool, dass du da derart was empfehlen kannst.
Ja, ich glaube, die sind, der Dietrich ist, glaube ich, so der Kopf der Bande und die sind bei Soundcloud ist er, glaube ich, gestartet und ist aber auch relativ schnell relativ groß geworden. Ja. Und für Drill ist es immer noch ziemlich, ziemlich harmlos, aber es ist schon...
Ja, ich gehe aber davon aus, dass er nicht irgendwie diese Moves gemacht hat, mit richtige Features gemacht und nochmal hier Instagram-Story mit dem und dem abgehangen und du weißt.
So genau bin ich da nicht drin, aber die meisten KünstlerInnen, die ich mir anhöre, verfolge ich auch tatsächlich gar nicht so richtig bei Instagram. Also es sind dann eher durch irgendwie Freunde und wenn die Musik machen, dann machen sie Musik und dann verfolge ich das mal, was sie machen. Aber das interessiert mich auch in der Regel gar nicht so doll. Also die KünstlerInnen, die ich mag und die ich hören möchte, da kriege ich mit, wenn die was releasen. Und wenn das dann mal 2 Wochen später ist, dann ist das auch okay. Aber mich interessiert deren Privatleben, wenn es jetzt keine Freunde oder Bekannte sind, in der Regel nicht. Und ich bin auch öfter mal genervt dann davon, wenn ich irgendwie die 8. Story jetzt mir anschauen muss, wo ich dazu aufgefordert werde, jetzt die neue Single zu hören, weil ich sonst doof bin oder keinen Musikgeschmack habe oder nicht wild und cool genug bin. Ich höre mir Musik an, wenn ich Lust drauf habe und wenn nicht, dann halt nicht. Und da kann mich auch niemand so auffordern. Außer ich kriege eine nette Empfehlung von Freunden oder sonst was, dann erreicht das schon eher.
Ja, ist ja großes, also das Thema bei dir und Nickel auf dem ersten Song nach dem Intro auf einmal 1000 Likes. Da wollte ich auch mal fragen, ob du da in dem Song oder beziehungsweise wahrscheinlich ist es so ein bisschen beides, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ist es für dich eher so, dass du da quasi so diese Mechanismen, wie Musik heutzutage funktioniert und was man dafür tun muss, um quasi viele HörerInnen zu bekommen, problematischer ist? Oder ob du quasi in dem Song eher kritisierst, dass Leute nur noch Rap-Musik oder Musik vielleicht auch im Generellen machen, damit sie erfolgreich werden und damit sie irgendwie viele Follower auf Instagram bekommen und daraus sich weiß was ich, welche Geldmöglichkeiten daraus ergeben?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich finde, man sollte, oder ich persönlich mache Musik, weil ich da Lust drauf habe. Ja. Und mir ist dann letztendlich egal, ob das jetzt 10 Leute, 1000 Leute oder 10.000 Leute anhören. Und mir ist auch die Meinung der großen Masse dazu irgendwie nicht so wichtig. Also was interessiert mich, dass wie Person XY meinen Track findet, mit der ich überhaupt absolut gar nichts zu tun habe. Und ich habe das Gefühl, dass es vielen MusikerInnen heutzutage, gerade auch so vielleicht von der jüngeren Generation, aber ich krieg's auch öfter bei Älteren, mit schon doch deutlich wichtig ist, was da für Zahlen stehen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das oft nicht besonders positiv auf die Musik auswirkt, sondern dass du dann zum hunderttausendsten Mal einen Track hörst, wo es da um die gleiche Sache geht und wo alles das gleiche Schema ist und man wirklich so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt so krass beeinflusst schon von irgendwelchen Spotify-Vorgaben. Am besten machst du deinen Track genau irgendwie 91 Sekunden lang, damit er funktioniert und sonst irgendwas. Und das ist einfach nicht der Grund, warum ich Musik mache. Weil ich mache in erster Linie Musik für mich und jedem, der es gefällt, ist super. Aber vielleicht habe ich da auch noch mal eine andere Herangehensweise, weil ich ja nie wirklich geplant hatte, Musik zu releasen. Das ist ja irgendwie eher durch einen Zufall entstanden. Und dadurch ist alles, was passiert, irgendwie cool, aber es ist auch vollkommen okay, wenn es nicht passiert. Also wenn ich jetzt nächsten Monat auf 2-monatliche Hörer rutsche, dann ist das für mich okay. Und jetzt bin ich teilweise so auf 20.000 monatlichen Hörern. Das ist natürlich super schön. Aber ich brauche das nicht. Also so, und ich habe das Gefühl, dadurch kann ich deutlich freier Musik machen als andere Leute, die das brauchen. Entweder aus finanziellen Gründen oder aus Gründen der Anerkennung. Aber das ist für mich halt keine wahre Anerkennung. Also das sind so Sachen, die sind nicht wertig und echt für mich. Also es sind irgendwelche Zahlen und die sagen nichts über mich aus. Und das sind Sachen, die mir bestimmt mal in der Vergangenheit wichtig waren. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es eben nichts ist, was einen Bestand hat und was mich irgendwie weiterbringt.
Ja, ey. Komplett stabile Ansage. Daraus ergeben sich in meinem Kopf, während du gesprochen hast, ungefähr 15 weitere Folgefragen. Ich will es aber ich beschränke es auf eine. Du hast gesagt, dass es mehr oder weniger ein Zufall war, dass du Sachen released hast. Wie kann man sich denn das, also was meinst du damit? Was war der Zufall?
Also ich habe ja schon angerissen, dass ich in Zeit meines musikalischen Rap-Lebens, aktiven Rap-Lebens irgendwie nur gefreestylt habe. Als ich dann so vor 7 Jahren ungefähr zurück nach Hamburg gezogen bin, habe ich dann den lieben Indius F kennengelernt und mich dann mal so ein bisschen mit dem Schreiben beschäftigt und mich da so ein bisschen reingefuchst und dann bei ihm was aufgenommen und dann den lieben Young Meyerlack kennengelernt und mit ihm super viel. Wir haben bestimmt 50 bis 70 Tracks gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber immer noch nicht groß vor, irgendwie was zu releasen. Und dann habe ich den lieben Nigel in Kiel besucht. Und wir hatten ein Wochenende Zeit und haben uns war irgendwie beiden klar, dass wir auf jeden Fall Musik machen. Und wir haben auch vorher schon öfter mal geschrieben und uns hier und da mal gesehen. Ich habe ihn auch über Indius F letztendlich kennengelernt. Und haben uns irgendwie sehr gut verstanden und dann in 48 Stunden die Geisterbahn-EP, also alle 7 Tracks, Beats gepickt, geschrieben und so weiter. Also danach gab es nur noch Post-Production. Und er war happy damit, ich war happy damit und er released ja schon lange Musik und dann war irgendwie auch klar, dass es cool wäre, das zu releasen und ich wollte nicht mit einem Kollabo-Projekt quasi irgendwie starten. Dann hatte ich das Glück, dass ich mir von meinen vielen Tracks, die schon aufgenommen wurden, da einen rauspicken konnte und den dann releasen konnte und das war dann die erste Single quasi. Butter. Damals. Ja. So ist es. So war es.
Ich dachte, David macht jetzt eine Frage zu dem Fragezeichen-EP, deswegen habe ich nichts gesagt.
David will überhaupt gar nichts fragen.
Doch. Ja, ihr wisst. So, ja, vorhin war meine Reaktion einfach auch tausendmal krasser, als du das erzählt hast, mit dass er es in 2 Tagen runtergerockt hat, aber ich kann es halt nicht nochmal reproduzieren, einfach so. Es ist aber immer noch eine wahnsinnig schöne Geschichte, wie produktiv ihr da einfach in der kurzen Zeit wart. Und halt auch
vor allem auch so qualitativ hochwertig.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, das ist glaube ich, so ein Punkt, der mir an deiner Mucke ganz gut gefällt. Halt so, ich höre diese EP halt heute immer nochmal gerne, auch gerade so beim Autofahren und sowas, für eine kürzere, jetzt nicht ewig lange Strecke geht es halt super rein. Genauso wie dein Album jetzt auch schon ein paar Monate draußen ist und es auch in der Zeit, die es jetzt da ist, schon eher so ein Grower ist, wo man hört mehr und versteht noch mehr vom Album oder kann noch besser an die Themen anschließen oder hört nochmal, keine Ahnung, die 1-2 Worte, die dann irgendwie noch mehr Sinn ergeben, weil man sie davor einfach nur überhört hat, schöne Details in den Beats, was auch immer. Und ich habe mich gefragt, ob das so halt auch dir ein wichtiger Anspruch ist, erstens so ein Werk vorzulegen, das hast du ja schon erzählt, was am besten von vorne bis hinten gehört wird, was ja auch mit diesem Karussellthema ein übergeordnetes Thema hat, was das Ganze irgendwie so gliedert, ob dir das so generell wichtig ist, halt langlebige Kunst zu schaffen quasi, die dann auch mehr wert ist als, hey, cool, ich höre dieses Album für 2 Wochen, habe ich mal zwei Tracks reingehört so, und dann kommt halt schon das nächste raus und das ist vergessen.
Ja, auf jeden Fall, aber das ist gar nichts, was ich aktiv irgendwie steuere, sondern was irgendwie so in mir lebt und automatisch passiert. Und wenn ich einen Track fertig geschrieben habe, dann steht der, weil ich damit irgendwie, weil ich generell sehr perfektionistisch bin und sehr kritisch auch mit mir bin, teilweise vielleicht auch manchmal zu kritisch, aber das ist vielleicht auch der Grund, weswegen das Endprodukt dann in erster Linie für mich, aber ja offensichtlich auch für andere irgendwie sehr stimmig ist, aber das ist wie gesagt nichts, was irgendwie vorher plane, sondern etwas, was irgendwie ja von alleine funktioniert und vonstatten geht.
Ja, zu welchem Zeitpunkt irgendwann, wenn die Songs auch schon vor einiger Zeit entstanden sind, hast du dir oder bist du dann drauf gekommen, dass du das halt Karussell nennen möchtest, dass das halt wie mit Intro und Outro so gegliedert hat und dieses Thema hat? Wie früh stand das schon fest und wie viele Gedanken hast du dir noch gemacht? Also für mich ist das halt auch wirklich, also du bringst das im Intro ja auch schon so rein, für mich ist das halt wirklich so einsteigendes Karussell und da gibt man verschiedene Stationen auf diesem so wilden Ride, der halt dann irgendwann mit dem Outro sein Ende findet, halt nimmt einer halt mit rein. Und ich habe mich also schon gefragt, weil es für mich auf jeden Fall total wichtig ist, auch so wie die Tracks angeordnet sind und wie die halt so nacheinander dann auch funktionieren, wie viel Konzeptarbeit steckt da drin?
Also da muss ich glaube ich noch so ein bisschen zurückrudern, weil dadurch, dass ich vor meinem ersten Release schon so viel Mucke gemacht hatte und auch quasi fertige EPs und Projekte hatte, habe ich mich dann so nach Geisterbahn so ein bisschen gefragt, okay, jetzt ist irgendwie eine Single draußen und die Geisterbahn-EP, die jetzt ja noch nicht so richtig viel preisgegeben hat von mir. Und ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, gut, ich könnte jetzt theoretisch in den nächsten 2 Monaten 3 fertige Projekte raushauen, aber was erwarte ich überhaupt von mir und was möchte ich überhaupt irgendwie preisgeben von mir in der Musik? Und dann war irgendwie sehr schnell klar, dass ich Lust hatte, dass mein Debütalbum irgendwie, was ja auch sehr früh ist für ein Debütalbum, also ich kenne bei super vielen Leuten, die man irgendwie seit Jahren auf dem Zettel hat, heißt es dann irgendwie, jetzt kommt ihr Debütalbum nach so 3-4 Jahren des Erfolgs schon so gefühlt. Also so, es ist ja schon sehr früh eigentlich das erste richtige Projekt dann direkt auch das Debütalbum ist. Genau, und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was will ich preisgeben, was will ich vielleicht nicht preisgeben, und da war mir eigentlich sehr schnell klar, dass was so auch in mir selber sehr mitklingt und was mich, glaube ich, auch ausmacht, dass ich gar keine Probleme habe, über Sachen zu reden. Genau, und dann war es relativ schnell klar, dass ich Lust habe, auch was von mir preiszugeben und auch so teilweise so Ambivalenzen, die in mir leben, irgendwie so darzulegen und sehr, sehr krasse Kontraste. Also ich glaube, die meisten RapperInnen, die man so kennt, die kennt man für irgendeine bestimmte Szene oder sie verkörpern irgendwas Bestimmtes. Kann jetzt sein, dass irgendein Rapper XY irgendwie sehr traurige Musik macht und der bleibt dann aber in der Regel auch in dieser traurigen Musik, oder jemand rappt die ganze Zeit nur übers Kiffen und irgendwie G-Lifestyle oder sonst irgendwas. Und dadurch, dass ich irgendwie schon viele Höhen und Tiefen erlebt habe, geht es bei mir so in super unterschiedliche Richtung. Also ich wurde, würde ich mal sagen, sehr gut erzogen und komme aus einem, bin sehr dankbar, Sohn meiner Eltern zu sein. Aber außerhalb meines Elternhauses habe ich wirklich eine riesen Achterbahn erlebt, mit sehr vielen ekligen Leuten rumgehangen. Ja, und dementsprechend gibt's einfach viel zu erzählen bei mir. Und ich glaube, das Intro, also Einstieg Freifahrt, ich bin mir relativ sicher, dass es der erste Track war, der aufgenommen wurde. Also ich habe mich mit Parse zusammengesetzt, den ich über meine Freundin kenne, und er hat ja auch Onivar produziert, also den Track von Geisterbahn, und habe gesagt, ich möchte, dass du mein Debütalbum produzierst. Möchtest du auch? und ja, Genau. Und ich habe ihm einfach erstmal super viel von mir erzählt und mir war es irgendwie derbe wichtig, dass er Beats kreiert, die für mich persönlich so nach einem bestimmten Thema klingen, dass ich sie nicht mehr berappen muss. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen absurd, aber beispielsweise bei Weiße Wand, er hat mir dann immer mal wieder Beats geschickt oder wir waren zusammen bei ihm im Home-Studio und er hat was gebaut und er hat mir eben diesen Track geschickt und für mich war klar, ich möchte dieses Thema irgendwie behandeln und dieser Beat hat irgendwie dieses Thema für mich schon so krass hervorgebracht, dass ich dachte so, ja, muss ich gar nicht mehr groß beschreiben. Und beim Intro war es eben so, dass er diesen Beat gebaut hat und es hat sich für mich irgendwie angehört wie so ein Karussell, also wie so was ganz Mächtiges, Düsteres, hat so irgendwie dieses Karussell so vermenschlicht für mich. Ja. Und ich glaube, mit der Hook kam es dann, dass das Konzept vielleicht dieses Karussell ist, in dem man manchmal sitzt und einen tollen Ausblick hat und es geht einem total gut und man hat ein fettes Grinsen in der Fresse. Und manchmal sitzt man vielleicht auch im Karussell und merkt, dass man ins falsche Karussell gestiegen ist und dass es viel zu schnell alles läuft und dann wird kotzübel oder sonst was oder man kriegt Angst. Genau, und dieses Karussell ist ja letztendlich nichts anderes als mein Leben mit all seinen Höhen und Tiefen und Facetten. Genau, und ich habe versucht, irgendwie bestmöglich und auch authentisch daraus zu erzählen, ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ja.
Ja, ey, ich muss auch nochmal sagen, ich finde es schön, dass du nochmal über die Produktion sprichst oder Pass, weil ich finde auch, also es ist spannend zu sehen, wie eure Zusammenarbeit da war, aber ich muss schon sagen, dass mir die Beats und wie das gemacht wurde, das gefällt mir wirklich außergewöhnlich gut und ich finde auch gerade, ist ja einer meiner Fav-Tracks im Album, dieser 10. Stock, der nochmal dieses wunderbare Gitarren-Outro hat, das ist ja wahrscheinlich...
Yes, Alter, ja.
Er benutzt halt auch kaum Samples. Ne? Also das ist eigentlich alles selber eingespielt und hat irgendwie auch nochmal vielleicht, es ist ja schon irgendwie schon trappiger Sound, aber sehr, ich finde ihn sehr, sehr musikalisch. Also klar ist Trap auch musikalisch, aber es ist einfach sehr, ja, wird sehr viel mit Instrumenten gearbeitet, die er auch dann live einspielt und es kriegt dann auch nochmal irgendwie so einen anderen Charme vielleicht und lädt dann vielleicht auch nochmal mehr ein, über bestimmte Themen zu sprechen.
Ja, und es passt halt auch so gut, dass es halt, weißt du, diese Musikalität, diese Instrumentenbedienung einfach so, hört man halt auch so über das ganze Album hinweg halt immer in verschiedenen Formen, aber es zieht sich halt auch so durch, das gibt dem Ganzen natürlich auch, gerade wenn es halt so ein zusammenhängendes Album ist, einfach auch ein zusammenhängendes Soundbild und ich finde es wahnsinnig gut produziert, ja. Auch selbst schon bei Onivar, den Song habe ich auch deswegen damals so gefeiert, weil der halt am Ende ja auch nochmal dieses Gitarrensolo, wo der Beat halt, das machst du auf dem Album auch, macht er das ab und zu, deine Verses sind zu Ende und der Beat wird einfach noch laufen gelassen und es kommen noch ein paar Variationen rein und so weiter. Ist halt göttlich, es wird viel zu selten gemacht, aber passt ja auch super gut, also wirklich großes Shoutout an Pars auf jeden Fall.
Ja, es ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass es irgendwie unser Album ist, also genau, und dementsprechend finde ich das auch gut und wichtig, dass einfach auch mal nicht meine Stimme vielleicht zu hören ist, sondern dass er auch noch mehr zeigen kann, was er da eigentlich drauf hat und hat sehr viel Spaß gemacht, war teilweise auch sehr anstrengend, wie das halt so ist in so einem Albumprozess, aber ja, bin sehr dankbar, dass er das da mit mir irgendwie durchgestanden hat, und kann mir irgendwie auch keinen besseren für eben dieses Karussell vorstellen.
Ja, voll zu Recht. Der Gute war übrigens auch früher mal Juice-Praktikant. Das ist immer noch einer meiner liebsten Stories, was so vor diesem Album war, als ich damals frühere Zeiten, Leo wird sich zumindest erinnern, als ich noch Freitagsbomben für die Juice geschrieben habe und neue Tracks kurz besprochen habe. Und ich weiß gar nicht, welches Single kam zuerst raus bei euch?
Fragezeichen, genau, da hast du es auch angerissen. Und
Genau. Da hatte er, ich glaube, über meinen ehemaligen Chef und Juice Ex-Chefredakteur Fionn, hatte ich, glaube ich, vorher schon einen Track von euch irgendwie mit aufgegriffen. Dann hat er noch geschickt, ey, hier, schön, dass du mich als Produzenten erwähnt hast. Nächstes Mal könntet ihr doch so eine Art von folgenden Text nehmen. Dann hat er zurückgeschrieben, der Produzent Pars war als Juice-Praktikant stets bemüht und hat sich als wahrer Connoisseur cholesterinhaltiger Mittagsspeisen gezeigt. Dank Daniel.
Sehr sympathisch.
Absolut.
Ja. Ach, wunderbar. Ich wollte mal noch wissen, das Cover, das du zu Karussell, ich sag mal, gewählt hast oder so, ist es, wer ist da Artist dahinter?
Ah, genau.
Und, also das ist, und ja. wer ist die Person oben, an wen hast du, oder an wen ist die Person angelehnt, die das Karussell anpustet, dass er sich dreht?
Also, dann muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen, dass das irgendwie auch zum Konzept gehört, dass es eben nicht nur musikalisch ist, sondern dass es einfach auch covertechnisch nochmal komplett krass irgendwie begleitet wurde, durchgehend. Genau, es sind für die gesamten Covers sind zwei Künstler zuständig, Freunde von mir aus Saarbrücken, Paul Grothüß und Jonas Meyer. Shoutouts. Genau. Paul hat das erste Single-Cover zu Fragezeichen gemacht. Jonas hat das Albumcover gemacht und den Übergang quasi, die mittleren Singles, haben sie beide zusammen quasi gemacht. Und sind auch, die Single-Cover sind 50 mal 50 Zentimeter Acryl auf Papier und das Cover ist 1,10 mal 1,10 groß, also eine Leinwand. Und es hat auch super lang gedauert. Und an diesem Karussell hängen quasi teilweise die Tracks, die mir sehr wichtig sind. Also dieser Kopf ist quasi die weiße Wand, dann hängt roter Klinker da, ja. Nachtigall, ich weiß nicht, Schachbrett, eine Schachfigur. Und die Person, die das Karussell anpustet, ist gar keine Person an sich, sondern es ist die Sonne. Muss mir das Cover gerade auch nochmal anschauen. genau, also es ist quasi, nee, gar nicht, es ist der Mond. Es ist der Mond und rechts ist die Sonne. Also so das, was es braucht, damit wir hier auch auf der Erde leben können.
Okay, genau. Krass. Aber krass, dass es tatsächlich offensichtlich ein richtiges Leinwandgemälde ist, das dann als, ich weiß nicht, abfotografiert oder eingescannt oder was,
ja,
weiß
ich. Nee,
oder?
Ich glaube, scannen kannst du sowas nicht so gut.
Das ist tatsächlich, ja, ich weiß nicht, wie das
geht. Abfotografiert und gehört genauso zu diesem, also das ist unser aller Album irgendwie. Das gehört, die haben auch so krasse Arbeit geleistet und ich bin sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Hätte ich sie nicht gekannt, hätte ich mir das nicht leisten können, diese Coverbegleitung da zu organisieren. Das hätte den Rahmen für mein weiteres Leben gesprengt.
Okay, krass.
Also ganz viel Liebe.
Ich muss dann fragen, ich habe es gesagt, ich bin in Saarbrücken geboren, aber mir sagen die Künstler jetzt an sich nichts, aber so wie du es jetzt gerade beschreibst, das hätte dich finanziell, ich sag mal, aus dem Rahmen gehoben. Sind es denn Künstler, die man kennt irgendwie, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Spartensache, für was für eine Kunst du dich jetzt interessierst. Und sind schon große Künstler, die ich sehr, sehr, sehr bewundere und die auch krasse Ausstellungen haben irgendwie in ganz Europa und ja.
Okay.
Hätte mir auch
mega krass.
Keine besseren Künstler vorstellen können, die da mitgearbeitet haben und sind da jeder Einzelnen sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe mal eine Frage an euch. Ihr habt ja die Platte, ne?
Ja. Danke dir.
Und dann wisst ihr ja auch, dass da mehr drauf ist als auf der digitalen Spotify-Version.
Ja.
Wie war das so für euch, als ihr das gehört habt? Diesen Hidden Track? Weil ich finde, das so sehr. Nee, ich sag mal gar nichts, ich lasse euch mal einfach erzählen.
Also sag mal so, Leo, du musst auf jeden Fall, weil ich seit mehreren Monaten keinen funktionierenden Plattenspieler am Start habe. Zwar eine
weil bei mir ist halt genauso.
Ja. Das ist natürlich bitter, aber ist halt real. Ich habe eine relativ große, zumindest keine kleine Plattensammlung, aber halt zurzeit so, wo ich nicht fest wohnen bleibe und habe den Plattenspieler schlicht nicht aufgestellt und kann nur digital hören zurzeit, was super sad ist. Aber ja, ich habe Reverb, deine physische Platte, noch nicht hören können, obwohl ich wusste, der Track ist drauf, aber ich habe nicht das passende Gerät hier zurzeit.
Ich wusste, dass das aufkommen wird, weil du es schon ab und an mal erwähnt hast, dass es so ist. Und ich habe gedacht, ja, ja, David, der hat das auch gehört. Ich weiß, ich kann mich auf David verlassen.
So. Hätte ich sonst Nein. natürlich auch hundertprozentig gemacht. Tut mir leid, Leo.
Ihr habt mich ja richtig, richtig gut vorbereitet.
Ja, tut mir leid. Es ist, ich muss das Projekt Plattenspieler reparieren, langsamer
angehen. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an.
Ja, also falls ich hier unseren HörerInnen jemand findet, der sich mit Plattenspielern aus den 70er und 80er Jahren der Torrens MD-166 reparieren kann, vor allem den Motor austauschen kann, soll sich bitte gerne bei mir in den Privatnachrichten melden. Und dann trage ich die Meinung nach, wie ich den Hidden Track finde.
Wer das hinbekommt, kriegt eine Platte von mir geschickt.
Oha, Verlosung quasi. Ich wollte tatsächlich fragen, ob überhaupt noch Platten da sind, weil ich glaube, so viel macht man denn ja doch nicht. Es ist auch relativ teuer, das zu produzieren.
Also es sind noch welche da. Nicht mehr wirklich viele Platten da. Theoretisch könnte ich auch eigentlich jetzt schon sagen, dass sie ausverkauft sind, weil ich auch echt noch ein paar für mich haben möchte. ich hatte irgendwie, bevor sie kamen, habe ich mir erhofft, dass ein Drittel weggeht. Damit wäre ich komplett zufrieden gewesen. Und ich glaube, ich habe jetzt noch vielleicht 15 bis 25 Stück und ich will auf jeden Fall eigentlich 10 bis 15 behalten. Genau.
Ja,
also sind es dann noch, wenn jemand deinen Plattenspieler repariert, dann sind es noch 9, die man erwärmen kann.
wo kann man die erwärmen? Die kann man
bei mir über Instagram erwärmen.
Okay.
Genau.
Also quasi das gute alte Kofferraum-Business 2.0.
Psst.
Achso, weil du dir jetzt denkst, du hast jetzt Angst, dass jemand vom Finanzamt zuhört, oder was?
Ich weiß ja nicht, was so der Otto Normalverbraucher-Hörer ist bei euch.
Nicht das Finanzamt.
Es ist ja komplett mystisch, was unseren Podcast angeht. Ich meine, verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, wir haben keine unendlich viele HörerInnen, aber unter meinen Freunden, wenn ich über den Podcast spreche, so, ah ja, ich müsste mal wieder eine hören. Also meine Freunde hören den Podcast schon mal nicht. Das ist leider eine traurige Wahrheit.
Ich habe, glaube ich, jede Folge eures Podcasts mindestens einmal gehört. Und es war für mich tatsächlich ein großer Traum, einmal von euch erwähnt zu werden, weil ich euch ultra sympathisch finde und mega abfeiere. Also ist es für mich eine sehr, sehr große Ehre, dass ich hier heute zu Gast sein darf.
Das freut uns wirklich sehr, dass du das so empfindest. Das ist wirklich schön.
Ja, große Ehre. Danke.
Ja. Okay. Also, ich sag's nochmal. Hört euch unbedingt die Musik von diesem wunderbaren Künstler B.Bilbo an. Doch, warte. Eine richtige random Rapper-Frage wollte ich dir noch stellen, bevor wir jetzt zu den anderen Releases kommen. Dein Name, dein Künstlername, wie kommt der zustande und was hast du dabei gedacht? Ich muss es einmal fragen, es ist total random, aber ich muss es
wissen. Leo, immer die wichtigen Klassiker-Fragen auf jeden Fall am Start.
Wichtig. Ja, wie kam der Kontakt zustande, wie war die Resonanz auf das Album?
Ja.
Wie kam der Künstlername?
Wer, wie, was?
Das habe ich vor, die Frage habe ich vor 4 Wochen in einem Interview schon mal gestellt bekommen. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass ich da keinen Scheiß erzähle.
Man sollte überall was anderes erzählen.
Ja, finde es auch legitim, wenn du jetzt einfach was komplett anderes erzählst. Finde ich okay. So,
ich will ja, nur ein bisschen Verwirrung stiften.
Ja.
Ich bin ultra Herr der Ringe-Fan gewesen früher. Und habe ja schon so ein bisschen angerissen, dass ich eigentlich so aus dem Freestyle-Bereich komme. Und ich habe keinen Moment vor Augen, wo ich mich Bauchtaschen-Bilbo genannt habe. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Mittlerweile ist es ja eigentlich auch eher B-Bilbo, aber ich fand Bauchtaschen-Bilbo war irgendwie so ein, wenn du bei so einer Freestyle-Cypher bist, ist das irgendwie ein geiler Name. Er liest sich irgendwie gut so. Und ich fand Bauchtaschen irgendwie immer geil und faszinierend. Und und dann kommt eins zum anderen. Also ich würde gerne nochmal zu diesem Moment zurückrudern, wo mir dieser Name eingefallen ist. Er hat mit Sicherheit irgendwas mit Herr der Ringe zu tun und irgendwas mit Bauchtaschen.
Aber ja, dann hat man sich irgendwann mal für einen Namen entschieden Genauso wie wir uns mit 12 Alaba für das eine Internetpasswort entschieden haben und dann bleibt man halt dabei. So ist es.
Genau. Ja, mein Internetpasswort ist zum Glück nicht B-Bilbo. Aber probiert's gerne aus.
Router 1, kommt doch hinten dran, klar.
Genau. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, in welcher vernebelten Nacht es unter Umständen passiert ist. Es ist auf jeden Fall schon, glaube ich, eine Ecke her. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht schon so 10 Jahre her ist oder so.
Ja, so hat sich's auch gerade angehört, ne? Das ja. ist okay. Aber bist du jetzt immer noch Bauchtaschen-Fan? Trägst du täglich Bauchtasche?
Ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr so richtig Bauchtaschen nennen. Das sind eher so Umhängetaschen. Aber ja, also ich gehe
Mit
Bauchumhängetasche gehe ich nicht aus dem Haus. Also das ist ja irgendwie schon so ein
Markenzeichen.
Ursprünglich wollte ich auch. Ich fand Trap-Mucke immer übel kacke. Also ich komme eigentlich aus dem logischerweise irgendwie aus dem Boom-Bap und da als junger Jugendlicher dann irgendwie mir auch immer Kram zusammengesponnen und mir so ein Cover selbst gemalt, wo ich so ganz viele, also so halb gemalt, halb Collage, wo ich so Fotos von mir irgendwie bei Rossmann ausgedruckt habe und diese ganzen Bauchtaschen, die ich da habe, ausgeschnitten habe und mir die alle um einen Hals gehangen habe. Also es waren dann so in 18 Bauchtaschen, die ich da drum hatte. Aber ja, also es ist jetzt irgendwie mehr B-Bilbo als Bauchtaschen-Bilbo, aber ich habe damit auch
keine. Aber trotzdem, wenn der erste Merch-Artikel kommt, dann muss es Bauchtasche sein, oder?
Bauchtasche sein, ja. Genau, ja. Na, beziehungsweise, nee, ich glaube, wenn ich mal irgendwann so eine coole Deluxe-Box machen sollte, haben jetzt auch schon einige Leute gesagt, und muss dann, ich koche ja sehr gerne, da muss dann selbstgeschriebenes Rezeptbuch drin sein. Oder die ersten 100 handgeschriebenes Unique-Rezept von mir oder so. Wird dann halt ultra teuer, aber so ist es halt.
Okay, ich wollte schon sagen, du kannst ja nicht wirklich was Wertvolles reinmachen. Du musst so Sachen machen, die so maximal 3 Euro in China produziert sind und dann so ist eine Deluxe-Box.
Genau, ja. Ja, das ist bei mir immer ein bisschen anders mit der Wertigkeit.
ja, das ein Glück, merkt man. Ein Glück, ja. Das ist schön. Es ist wirklich schön, dass Leute so wie du einfach auch Musik machen und sehr gute Musik. Das ist wirklich wunderbar.
Freut mich sehr zu hören. Vielen ja. Dank.
Ey, ja. Ich wollte eine Sache, die mir gerade nochmal eingefallen ist. Du hast ja nicht nur, du bist ja nicht nur als Rapper aktiv auf dem künstlerischen Markt, sondern du bist ja auch Videoproduzent. Du hast ja ein Video von Tropical Limited gefilmt und gemacht.
Gerade, habt ihr aber ganz schlecht recherchiert.
nein.
Ja,
stehst du in den Credits?
Das stimmt tatsächlich, ja. Ja. Ich weiß
gar nicht. Wie kam Kontakt zustande? Wie war die Resonanz?
Ich weiß nicht mehr, wie der Track heißt. Es war ein regnerischer Tag in Hamburg. Young Meyerlack musste irgendwie noch seinen Part vom Video einschicken, hat mir den Camcorder in die Hand gedrückt. Ich habe ihm gesagt, was er machen soll. Er hat es getan und somit war ich dann kurzzeitig Videoproduzent.
Stark. Ja. So in etwa bin ich Podcaster geworden. Ich sag's, wie es ist.
Ja, ey. Du bist dabei geblieben. Ich bin nicht dabei geblieben.
Ja. Jeder, was er kann. Ne?
Wobei ich ja gerade ich war jetzt ja 2 Wochen in Italien, auf Sizilien und ich habe für ein kommendes Projekt ein oder vielleicht auch 3 Musikvideos gedreht. Ich habe keine Lust mehr auf Musikvideos mit Gesichtern. Es gibt so viele schönere andere Sachen.
ich sehe deinen Punkt.
Bin gespannt auf jeden Fall. Stelle ich mir schon mal ganz cool vor. Aber das heißt es, du weißt auch schon ungefähr, welche Songs das werden? Hast du die schon als Skizzen da oder die sind schon komplett geplant? Oder ist das erstmal Rohmaterial sammeln?
Also ich musste jetzt natürlich irgendwie, dadurch, dass ich so viel gemacht habe, musste ich mich jetzt wirklich mal dazu entscheiden, dass einige Sachen einfach nicht mehr rauskommen werden, weil es einfach zu lange her ist und ich würde auch sowieso nicht hinterherkommen und ich habe auch irgendwann mal Lust, dann aktuelle Musik zu releasen. Also das, was jetzt so ansteht, ist, was eigentlich auch so mäßig fertig ist, ist eine Fortsetzung in einer Form, das wird nicht Geisterbahn 2 sein, aber es wird ein Album mit Nigel sein. Dann wird ein Album mit Young Meyerlack rauskommen. Und dann sitze ich jetzt gerade aktiv an einem, auch wieder an einem Konzeptalbum mit Mira Mare, der ist Produzent und der hat auch das Karussell gemastert. Sehr krasser Audio-Engineer und genau, mit dem sitze ich jetzt gerade an einem sehr umfangreichen Album.
Super cool. Auf jeden Fall ja einiges dann, was du irgendwie noch wegarbeiten kannst, finishen kannst und so weiter. Hört sich super spannend an.
Am liebsten würde ich alles morgen raushauen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das in den 20 Minuten gesagt habe, die wir gelöscht haben oder jetzt gerade, aber ja, das, was ich bei dem Prozess des Karussells gelernt habe, ist, dass alles immer länger braucht, als man das denkt und als man das möchte, und das ist vollkommen okay so, und ich mache mir da gar keinen Stress mehr. Wenn jetzt ein Jahr lang keine Musik von mir kommt, dann ist das so. Genau, dann ist das so. Aber es wird hoffentlich und ziemlich wahrscheinlich nicht passieren, dass man so lange warten muss.
Ja, und es ist auch interessant, dass du das sagst, weil du das ja auch im Endeffekt alles so indie-mäßig releasest. Ich glaube, wenn man da irgendwie nochmal Label und alles hat, das ist, glaube ich, alles nochmal diese Zeitspanne länger. So.
Genau.
Naja, gut. Ey, ja, super spannende Einsichten in deine Musik, in dein Arbeiten, in dein Tun und Handeln. Aber ich glaube, wir würden jetzt noch mal so ein bisschen zu aktuellen Releases kommen und besprechen. Weil ich glaube, wir haben auch einiges Spannendes auf der Vorbereitungs-Playlist von uns gehabt. Die Songs, die wir besprechen, natürlich alle auf unserer Rush-Playlist, die ihr unbedingt liken, folgen und was weiß ich müsst. Aber mich hat total gecatcht, und das ist auch so schön, weil der Name ist mir schon immer irgendwie ein Begriff gewesen, aber ich habe mich noch nie näher mit der Musik beschäftigt. Aber jetzt, seit anderthalb Wochen ungefähr, höre ich sehr viel Harry Quintana. Ich muss sagen, bless, ein Glück, dass ich das noch nicht. Also es ist einfach immer schön, wenn man dann einfach so einen Künstler findet, und der hat auch irgendwie schon ein, zwei Sachen davor rausgebracht. Und man kann nochmal so ganz viel so tief reingehen. Aber das neue Album hilft mir nochmal irgendwie. Es ist irgendwie tropische Melodien mit melancholischem Flair oder so.
Zwanglose Lieder mit tropischem Flair. Es kommt halbwegs
ähnlich.
Daran, ja.
Ähnlich.
Aber klingt ja vielversprechend.
Auf jeden Fall.
Klingt vielversprechend, ist wirklich sehr ein sehr spannendes Projekt. Und ich muss sagen, so Harry Quintana bei mir irgendwie bisher eher so ein, ja, auf dem einen oder anderen Elguni-Track irgendwie aufgefallen oder halt namentlich gehört, aber das Album hat mich komplett abgeholt, und insbesondere der legendäre Track, für mich jetzt schon legendäre Track, weil es quasi für mich Instant-Klassik geworden, Sonntag, der für mich tatsächlich den ersten richtig guten Hip-Hop-Track, der das Thema Fußball behandelt. Viele haben es probiert, noch mehr sind dran gescheitert. Es ist ein spezifisches Fußballthema, weil es so ein bisschen eher um den ehrlichen, ja, ich sag mal, Amateurfußball-Grind geht. Aber das wird da einfach in so einer Art und Weise eingefangen, wie ich sonst noch nie gehört habe. Und es ist irgendwie, es werden bestimmte so, ich sag mal, so negative Sachen angesprochen, aber irgendwie in einem charmanten Flair irgendwie dargestellt, sodass man sich einfach komplett darin wohlfühlen kann und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass in der einen oder anderen etwas progressiveren Kabine auch vielleicht läuft. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich sehen würdest damit, ob das sich auch der Fall ist, aber I don't know.
Dir müsste das auch gut gefallen, dann, David.
Auf jeden Fall, der Song gefällt mir mega gut. Also auch das, was du meinst mit halt so ein paar, wenn man so will, negative Aspekte, obwohl der Track an sich natürlich total positiv ist, auch sehr dancey, der Beat und so weiter. Ja, es ist halt einfach, also sehr, sehr echt und authentisch. Also ja, er startet ja schon rein mit, dass in seiner Fußballmannschaft einige Rassisten sind. Das ist halt, ja, das ist halt einfach Real Talk. Und ich glaube, das kennen wirklich ultra viele Amateurfußballer, egal ob das jetzt auf Dorf oder Stadt ist und so weiter. Da, also ja, nicht, dass es da spezifisch, die Amateurfußballer, da sind die meisten Nazis, das ist ja auch Quatsch, aber ist halt schon so bei so einem Mannschaftsgefüge, wo halt so 10 bis 20 Spieler plus Trainerteam oder sowas am Start sind, kommt es halt einfach öfters vor, dass du solche Leute auch dabei hast. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr ehrliche Art, wie er damit irgendwie umgegangen ist, dass er es halt angesprochen hat und gleichzeitig auch selbst schon zur Erkenntnis gekommen ist, so, yo, werde wahrscheinlich nichts an deren Einstellung auf Dauer ändern können, außer, ja, oder ja, die einzige Möglichkeit ist halt irgendwie nicht mitzubekommen, ist halt einfach gar nicht mehr dahin zu gehen. Ja, fand ich irgendwie eine sehr spielerische Thematisierung von irgendwie schon natürlich ernsten Problemen, ja.
Daran so erkennt man vielleicht auch ehrlichen Fußball, dass nur, dass eine Mannschaft tragischerweise nur 10 Spieler aufs Feld bringt. Das ist der wahre Fußball, der am Sonntag dann stattfindet.
Kommt immer vor, ey, vor ein paar Wochen, als ich mich verletzt habe am Knie, da hat sich vor mir noch einer von den Gegnern verletzt gehabt in der ersten Hälfte und die haben zwischenzeitlich zu 10 weitergespielt, weil ein erster Auswechselspieler kam erst zur zweiten Hälfte. Der musste, glaube ich, vorher in der Frühschicht arbeiten. Also ja, es ist so.
Sehr gut. Ich habe auch Freunde aus der Schweiz und der eine hat hier ein halbes Jahr beim SC Sternschanze gespielt und die sind teilweise vom Feiern zum Spiel. Also ich weiß nicht, wie das möglich war. Ich hab's gar nicht so richtig gemerkt, aber scheint auf jeden Fall ein guter Tropfen dann gewesen zu sein.
Ein guter Tropfen.
Ja, wenn man danach noch Sport hinkriegt, ja, offensichtlich.
Ja, danach war der Kater wahrscheinlich nicht vorhanden.
Ja, muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Du hast keine so Fußballvergangenheit, oder?
Ich?
Ja.
Doch.
Doch?
Ja. Ich habe irgendwie alles, was mit Bällen zu tun hat, liegt mir irgendwie. Dementsprechend habe ich auch Fußball gespielt, auch in Vereinen. Aber Fußball habe ich tatsächlich nur relativ kurz gespielt. Ich glaube, so von 7 bis 10 vielleicht waren 2 Vereine. Genau. Und ansonsten ist Fußball für mich nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart.
weil du auch glühender Anhänger von einem Verein bist, wenn man das so sagen darf, oder?
Genau.
Genau.
Und ich spiele immer noch mal ganz gerne so Kicke, so ein bisschen hier und da rum, aber ansonsten schaue ich lieber Fußball als zu spielen. Na, das stimmt eigentlich auch nicht, aber ich schaue viel Fußball und ich spiele mittlerweile selten Fußball.
Ja. Geht mir ähnlich. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wir irgendwann mal zu einer Benefizveranstaltung eingeladen werden, wo der Rap-Stammtisch-Podcast irgendwie ein eigenes Fußballteam stellt. Oh, du bist auf jeden Fall als Ehrenspieler auf jeden Fall eingeladen.
Ja, geil. Ja, welche Position ist denn noch frei?
Alles.
Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass das zeitnah passiert, wo wir alle noch irgendwie einigermaßen gelenkig sind.
Ja, aber erst in einem halben Jahr. Vorher bin ich nämlich nicht mehr gelenkig.
RIP. Kreuzbein.
RIP Knie.
Kreuzbein, Knie, Bandscheibe, I don't know. Ja, ey, hast du auch, damit hast du auch das, wie fandest du das restliche Album von Harry Quintana oder bist du gar nicht so reingegangen?
Ah, doch, das habe ich mir schon ein paar Mal gegeben. Er ist für mich halt also super Phänomen. Das Album ist ja auch so aus dem Nichts gedroppt. Ich habe zumindest halt vorher nichts von mitgekriegt, auch dass es eine Single oder gar ein Video gäbe oder sowas. Er macht halt irgendwie seinen mystischen Untergrundscheiß. Ab und zu kommen die Releases, die kommen dann einfach. Es gibt nicht wirklich viel Promo, außer dass er einen Social-Media-Post wahrscheinlich absetzt. Das war's.
So ich hab tatsächlich gesehen, irgendwie auf Twitter hat er irgendwie so ein Mainstream, mein neues Album kommt noch dieses Jahr. Ja, das war auch alles.
Promo Game on Fire auf jeden Fall. Aber genau, also ich höre seine Sachen super gerne. Deswegen war eigentlich schon irgendwie klar, dass das bestimmt auch gut wird. Am Anfang dachte ich wirklich ganz kurz, als das zwanglose Intro mit tropischem Flair kam und der erste Track danach, dass es jetzt wirklich nur so ganz seichte Beats werden, die so irgendwie mit akustischer Percussion und so ein paar seichten Instrumenten begleitet werden, aber das war dann nicht der Fall. Ja, Top-Album auf jeden Fall. Und auch, ja, Harry Quintana auf jeden Fall auch neben diesem Fußball-Track einmal einer gewesen, der mit den besten Sportler-Referenzen am Start hatte. Das Game beherrscht er einfach.
Ja, auch so geile. Also ich muss nochmal, wie gesagt, ich habe es halt nochmal so für mich neu entdeckt, weil ich es bisher gar nicht gehört habe. Aber auf dem Album davor irgendwie auch so, ich bin ja ein Fan von straighten Ansagen, aber irgendwie so straighte Ansagen gegen Alias in Wardrip hat mich auch irgendwann immer noch gefreut. Einfach auch so Classic, einfach wunderschön. Also ja, freue ich mich auf jeden Fall weiterhin zu hören. Auf jeden Fall Hörempfehlungen, das neue Harry Quintana Album.
Ja, ich verlockte, als euer Album verlockte.
Wisst ihr, wo der herkommt? Ich kenne nämlich nur einen Track von ihm und der ist, glaube ich, auch schon relativ alt. Ich glaube, der heißt Weiter. Gibt es einen Song Weiter?
Ja, den gibt's. Der ist, glaube ich, bei Raro auch drauf. Also 2019 oder so. Ist, glaube ich, gar nicht so alt.
Ach, okay, das kam mir irgendwie so. Ja, hat irgendwie einen sehr eigenen Vibe, aber hat mir,
ja,
muss man auch sagen, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, was ich da gehört habe.
Ich glaube, der kommt irgendwo aus Süddeutschland, aber genau bin ich mir auch nicht sicher. Und auf jeden Fall war der öfters schon mal so in Lateinamerika unterwegs, in Ländern. Deswegen der letzte Track auf seinem Album, da ist auch eine Frau, die dann auf Spanisch dazu singt. Genau, also da noch irgendwie Connections hin, aber mehr weiß ich auch nicht über ihn. Er hält sich halt auch echt bedeckt. Der hat echt nur so ein paar Interviews auch gegeben während seiner Karriere. Er ist scheu, aber er liefert Qualität.
Ja, kriegt dann genau wie Apache, dann kommt die große Amazon-Doku mit dem ersten Harry Cantana-Album.
Und da Interview. Muss man ja aber auch hin.
Ja, wichtig. Ach Mensch. Ja, ey, was hast du viel gehört, David?
Ja, ansonsten, also vor der Sendung habe ich halt wirklich am meisten dein Album natürlich gehört, tatsächlich. weil ich wusste, wir reden am meisten darüber. Rap aus den letzten Wochen haben mich maximal halt sonst auch ein paar Singles gecatcht, so außer das Harry Quintana-Ding. Hm. Ich fand es auf jeden Fall krass zu hören, den Song, den Tom Hanks und Frank Sinatra rausgebracht haben, Eskalation, hauptsächlich aber auch wegen der Frank Sinatra-Produktion. Also ja, Tommy Haag, sehr guter Flow immer, wie ich finde, auch super Stimmlage und alles, das holt mich sehr ab, textlich manchmal ein bisschen zu dünn, aber Brank sehr abgeliefert, Haftbefehl in dem Track auch noch gesampelt, das muss man sich auch erstmal rausnehmen und ich finde, er kann es auf jeden Fall. Fand ich stark.
Ich hatte eher den Eindruck, dass es so ein Haftbefehl featuring Tom Hanks Track war.
Ja. Nicht wirklich.
Ja, ich war, ja, natürlich nicht, aber es war, also ich sag mal, das sampelt schon sehr, 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 ja, dominant und nach vorne.
Es eröffnet halt auch den Song, ne? Also es drückt dann schon sehr dem seinen Stempel auf.
Es ist jeder Tag 1. Mai-Block-Eskalation, ne?
Genau. Also Song auch natürlich danach benannt, ne?
Ja, Eskalation. Ja, aber ja, es ist okay. Aber immer wieder beeindruckend. Ich meine, klar, man sagt es irgendwie immer mal wieder und man hört es immer wieder, dass Haftbefehl irgendwie sehr prägend war oder prägend ist. Aber es ist dann doch immer wieder cool und schön zu sehen, dass es tatsächlich auch irgendwie in der Musik immer noch öfter mal passiert und auch durch alle Genres hinweg, so wie krass der Einfluss von Haftbefehl irgendwie ist. Ich erinnere mich irgendwie gerne daran, dass es irgendwie einen Minus-Song gibt, wo auch quasi so ein Haftbefehl-Song, jetzt gibt's Hack-Mack, irgendwie drin ist. Irgendwie freut es mich immer wieder, wenn es passiert. Ich weiß auch nicht.
Ja, sehe.
Haftbefehl, hatte ich das auch irgendwie besonders gecatcht damals, als es so ein bisschen größer geworden ist? Bilbo, oder eher geht's so?
Hat mich gecatcht. Besonders gecatcht hat es mich, glaube ich, nicht. Aber so Frankfurter Rap generell schon. Also früher super viel Cello Abdi, Mietwagen-Tape und sowas gehört. Und auch auf jeden Fall viel Haftbefehl. Aber wenn ich so zurückdenke, hat es mich jetzt nicht so besonders gecatcht.
Okay.
Also ich habe es schon auch häufig gehört, aber es hat mich jetzt nicht so weggeflasht. Also auch teilweise, aber ich war jetzt nie großer Haftbefehl-Fan.
Ja, klar.
Ja, ey, das übrigens noch zum Punkt davor. Das wollte ich dich eigentlich noch fragen, Leo, wo du auch, weil du gerade Chill und Abdi noch angesprochen hast, die meiner Meinung nach vielleicht nicht die besten Fußball-Tracks, aber die haben immer sehr stabile Fußball- und Trikot-Referenzen auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche.
Nee, ich weiß, aber du meintest ja, es gibt trotzdem Fußball-Songs, dass es oft versucht wurde. Welche Rapper gibt's denn, die so eine Songs schon gemacht haben?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass Materia das irgendwie mal probiert hat, irgendwie so Maradona-Shirt, das ist dann irgendwie so ein seichtes, tendenziell belangloses Ding irgendwie geworden.
Okay. Der läuft übrigens trotzdem, also nicht dieser Song, aber Materia läuft jeden Spieltag im Ostseestadion in Rostock. Also er hat es auf jeden Fall an die Zielgruppe geschafft, nicht überraschend, aber
ja, ne? Gut, aber das ist halt, das ich ist ja immer bloß so dieses Held des Stadtthema. Ich meine, Casper läuft ja auch immer im Bielefeld-Stadion so, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ich weiß nicht. Also
es war einfach nur ein Fact. Ich sag gar nicht, dass es besonders toll ist von der Leistung her, aber ja.
Ja. Ist es, ich frage jetzt mal so ganz bold, ist es irgendwie so ein ganz fernes Ziel von dir, Bilbo, dass vielleicht du mal die Hymne für den VfB Oldenburg schreibst, der dann jedes Spiel läuft?
Also es ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, dass es mal irgendwie sowas wie eine Hymne gibt. Und generell.
Gibt's keine?
Generell, ja, schon so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Aber es ist mir auf jeden Fall ein großes Anliegen, dass in deutschen Stadien bessere Musik läuft, weil ich war jetzt im Urlaub, habe ich mir Palermo gegen Pisa angeschaut und da läuft so geile Musik und egal in welchem Stadion, ich war echt schon in vielen Stadien in Deutschland und ich finde es jedes Mal schlimmer als im anderen Stadion. Also es,
ja, ich weiß nicht.
Also ich weiß nicht, was die sich dabei ausdenken, was sie da für Musik spielen, aber es ist ein Wunder, dass überhaupt danach noch die Hälfte der Leute da ist zum Anpfiff.
Ja, das ist Kult-Tradition. Ich würde jetzt gerne meinen Lieblingsverein, den 1. FC Kaiserslautern, so ein bisschen verteidigen. Da läuft inzwischen immer auch so die anonyme Gitarrische, was so ein bisschen so ein Pfälzer Punk ist, was irgendwie schon so ein bisschen von, ist irgendwie so ein bisschen Folklore, aber es ist auch so ein bisschen, ja, um den Hip-Hop denkst du gleich, real und authentisch und so. Und ich finde das dann schon ganz cool so. Es gibt aber auch quasi das Einlauflied, was dann quasi eher noch mal so ein bisschen Schlager-esk ist, was dann halt irgendwie bei mir ist es dann ganz, ganz normale Emotionen. Ne? Wenn man quasi die eigene Vereinshymne hat, dann singt man das mit und das ist dann irgendwie, ist dann schon cool und ist auch voller Pathos so. Aber auf einer nüchternen Qualitätsmusikebene ist es dann, ne, wie du sagst,
ach, Hymnen.
Da ist noch Potenzial.
Hymnen finde ich eigentlich.
Ach so, du meinst jetzt quasi so dieses, okay,
aber
dieses
so generell
Stadionradio.
Ja, das ist teilweise wirklich so Krise. Also auch beim VfB Oldenburg, da sind natürlich auch noch richtig, richtig eklige Lautsprecher zugange. Dann läuft da irgendein Country oder irgendwas. Also es ist wirklich. Wenn du dann so den direkten Vergleich hast, beispielsweise nach Italien, gut, vielleicht klingt das für die Italiener auch alles komplett scheiße, was sie da hören. Ist ja auch immer so die Sache, was du jetzt so gewohnt bist und was du kennst, was nicht.
Ja.
Aber ja, da können die gerne mal irgendwo anfragen, ob es mal irgendein Stadion, ein Radio gibt. Und da helfe ich auch gerne mit, ein paar Songs zu selektieren.
Ja, helfe ich auch gerne mit. Es muss nur gefragt werden. Ich überlege. Ja, jetzt habe ich angefangen. Jetzt muss ich erzählen. Ich habe bei Union Berlin läuft tatsächlich irgendwie so im Vorfeld des Spiels, habe ich da schon zugezogen maskulin gehört, aber irgendwie will ich auch Union Berlin, ja, der Kultclub mit Viktor Orban in der Tribüne. Na ja, was soll man sagen?
Ey, aber rest in peace, Diddy Mothershit. Das kann man noch sagen.
Nee.
Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, es wird wahrscheinlich.
Ey, das ist so, es ist überhaupt ein Rap unrelatedes Thema mit dem Red Bull Gründer Dietrich Mateschitz. Vielleicht schneiden wir das auch nachher raus, mal gucken. Aber darf man sich über den Tod von Menschen freuen?
Ich denke, ja. Ja, also ja.
Siehst du das auch so oder willst du dich dazu nicht äußern, Bilbo?
Aber ich finde es, mir ist das Thema zu sensibel, um da direkt irgendwie
ist okay.
Ja zu sagen. Also ich denke bei...
Musst du auch nicht.
Also es ist auf jeden Fall sehr gut und sehr wichtig, dass einige Leute gestorben sind und vielleicht teilweise auch zu früh in Anführungszeichen gestorben sind. Wer weiß, wie die Welt sich sonst entwickelt hätte. Und bei einigen Leuten
muss
man sich vielleicht auch manchmal, dass sie nicht da sind, aber ich finde es trotzdem ein sensibles Thema und es gibt auf jeden Fall Leute, bei denen es mir wichtiger wäre, dass sie nicht mehr da wären als den Red Bull-Gründer.
Ja, du, das war einfach, es war jetzt keine indirekte Frage, ob ihr das gut findet, dass der jetzt nicht mehr da ist, so. Aber das ist einfach so ein Thema, weil ich sage das ganz offen, ich habe mich dann tendenziell schon irgendwie gefreut, dass das jetzt auch zu Ende ist. Weil was glaube ich, viele Leute über Red Bull nicht wissen, ist es dann halt im ne, Red Bull wissen wir irgendwie super ultrasives Marketing bei Extremsportarten, Leipzig, Salzburg, Fußball irgendwie so ein bisschen teils kaputt gemacht und so. Aber da kommt noch hin dran, dass der Typ einfach auch einfach ein ultraschmierlabiger Rassist ist und da auch diese Einflüsse in der österreichischen Politik irgendwie auch geltend gemacht lassen hat. Und da ist man
die Background-Infos hat sich überhaupt nicht. Also dann
ja, das
gut, dass er das nicht mehr verbreiten kann, was er denkt.
Ja. Ich glaube, an dieser Stelle war der Podcast noch nie so gefährdet, zensiert zu werden, falls es jemand Falsches hört, als an dieser Stelle, aber ich lasse es trotzdem drin.
Ich denke, das ist alles noch sehr im Rahmen gewesen, aber also genau das halt so, ist halt schon auch ein mächtiger Mann auf Art gewesen. Ja, ja. bei dem ich froh bin, dass er die Macht nicht mehr ausüben kann. Das ist aber trotzdem die Frage, das ganze Konstrukt, was er gebaut hat, was ja, wie gesagt, sowohl so ein großes wirtschaftliches Ding ist, aber halt auch schon irgendwie korrupt und mit rassistischen Verbindungen angestrichen, wie das jetzt übernommen wird und was daraus wird. Ich bin gespannt. Wir bleiben hier auf jeden Fall am Ball und feiern dann vielleicht in einem Jahr RIP RB Leipzig. Ich würde es ahnen.
Das würde ich auf jeden Fall auch ahnen, die Konsequenz. Aber ich sag mal so, ich bleib vorsichtig skeptisch.
Ja, 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 ich glaube auch nicht dran.
Nee.
Ey, lass uns mal nochmal zurück zur Musik kommen. Bilbo, du hast ja auch ein, zwei Songs auf unsere Vorbereitungs-Playlist gemacht und das fand ich auch alles sehr spannend zu hören. Und zwei von drei Künstlern kannte ich bisher noch gar nicht. Wer ist denn der gute Nosen? Ich weiß nicht.
Nosen. Ein für mich sehr faszinierender Künstler, der irgendwie sehr prägnanten Boom-Bap-Sound macht. Der kommt hier auch aus Hamburg. Den habe ich vor 5 Jahren wahrscheinlich so um den Dreh kennengelernt, auch, glaube ich, über Graffiti. Und der hat dieses Jahr sein Album Delirium rausgehauen und ich glaube, das ist mein All-Time-Favorite-Track aus diesem Jahr generell. Finde einfach nur richtig, richtig krass. Also sowohl Beat als auch, der kann halt ultra gut rappen und ich höre tatsächlich nicht mehr so viel Boom-Bap, aber das läuft wöchentlich bei mir und ja, finde, das kann man ruhig mal raustragen und ich glaube, da gibt es noch ganz viele Leute, die den feiern würden, die ihn aber nicht kennen. Ja,
ja, ich glaube, da rennt es bei mir offene Türen an, weil es ist so, also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht wahnsinnig oft gehört, aber ich direkt beim ersten Mal hören hatte ich direkt das Gefühl irgendwie so, dass das so ein, ne, du sagst Boom-Bap-Sound ist, oder so, und ich sag mal, ich hätte es jetzt als organischen Sound beschrieben, der mir irgendwie sehr zusagt und ich
Er kommt einfach aus dem Boom-Bap, aber der Song an sich bringt so einen krassen Vibe mit, finde ich, und versetzt mich in irgendwie eine krasse Stimmung, was in der Form selten Tracks schaffen und gerade so, ja.
Ich fand tatsächlich irgendwie auch vom Sound, den er es irgendwie schafft zu kreieren, fand ich mich so irgendwie vom Gefühl her auch an deine Songs auch irgendwie erinnert tatsächlich.
Ja.
Genauso ging es mir mit dem anderen Song von Biff, den du drauf gemacht hast, der mir bisher auch als Künstler nichts gesagt hat.
Okay, ja. Genau, der hat, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, das ist die erste Single seines Albums und mittlerweile ist, glaube ich, schon die zweite raus und wenn ich richtig informiert bin oder das richtig im Kopf habe, kommt am Freitag, glaube ich, auch schon sein Album, den guten Herrn, habe ich über den guten Dizzy kennengelernt, der dritte Artist in der Playlist damit wäre.
Ja, den kannte ich.
Ja, weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber der Biff ist der Manager vom Dizzy. Und kommt ursprünglich auch aus Hamburg. Und ja, mit genau, ich war beim Konzert von Dizzy's Tour, Anger Baby in Hamburg und wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe dann am Anfang meines Sommerurlaubs so eine kleine Reise mit denen gemacht. Die hatten in Rostock gespielt und in Leer in Ostfriesland und dann waren wir mit dem Auto unterwegs und es war eine super, super geile Zeit und da hat er mir auch schon sein ganzes Album gezeigt, also der gute Biff. Und ja, finde den Sound sehr entspannt und kann man sich auf jeden Fall gut reinhören.
Ja, absolut nice. Gute Untergrundempfehlungen auf jeden Fall. Sehr wichtig immer.
Genau, ja, sowas ist am allerliebsten. Dizzy Track ist ein Remix, der auf seinem Album auch schon drauf war. Und ich glaube auch, dass das Original auch von dem gleichen, also von Kidney Paradise produziert ist. Genau, aber den Track hat, also den Remix hat Dizzy mir auch im Auto gezeigt und fand den da schon super geil und hab den schon tot gehört via Telegram, bevor er dann letztendlich rausgekommen ist, aber ja, fand ich, kann man auch mit draufpacken und
genau,
drei Leute, die ich sehr, sehr schätze und die man, wenn man möchte, gerne mal auschecken kann, wenn man auf Es sind ja auch drei sehr, sehr unterschiedliche Tracks, ne? Also da ist vielleicht auch für jeden was dabei. Genau.
Leo, darüber wollte ich auf jeden Fall noch mit dir reden, weil das Thema so groß ist, auch wenn es zählt auf jeden Fall nicht zu den Songs, wo ich jetzt sagen kann, da habe ich jetzt aber die letzten Tage gerne und sehr viel reingehört, aber ich habe reingehört. Peter Fox ist back.
Endlich.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, das ist das Comeback, auf das alle gewartet haben. Oder vielleicht auch nicht, weil es ja doch relativ überraschend und kurzfristig angekündigt war. Ist jetzt da, ist jetzt zurück. Also irgendwie vor vier Wochen hat sich irgendwie so ein bisschen abgezeichnet, weil irgendwie bekannt wurde, dass er nächstes Jahr auf größeren Festivals auftritt. Und da war so, gut, muss man mal abwarten, ob das vielleicht 10 Jahre Stadtaffe-Tour-mäßig sein wird oder ob vielleicht auch damit der fromme Wunsch von neuer Musik einhergeht. Und tatsächlich hat es sich jetzt abgezeichnet und es ist da, es ist neue Musik. Es hat sich, Song heißt oder wurde angekündigt auch unter dem Namen Zukunft Pink. Und die eine oder andere schlaue Person, liebe Grüße an Nelle, hat damit schon vermutet, dass das Thema eventuell sein könnte, irgendwie so unter dem Flagge von, ich sage jetzt mal, Hashtag Frauenpower. Und damit ist es quasi auch schon negativ umrandet, sich beschäftigen wird. Und genauso ist es tatsächlich auch gekommen, dass es so, ich sag mal, ja, in einer relativ seichten Form sich irgendwie so versucht, in so einen, ich sag mal, progressiven Frauenpower, wir sind irgendwie, alle Menschen sind super, Teich irgendwie reinzuspringen, aufzuspringen und da irgendwie die Flagge dafür zu wehen. Was dann tendenziell oft auch ihr merkt schon, etwas als etwas plakativ abgestempelt wurde von Kritikern des Songs, würde ich zumindest auch so sehen. Dann gab es irgendwie auch, also was man wohl sagen kann, es gab sehr, sehr viele Meinungen zu dem Song, also eben von, eben das, was ich gerade gesagt habe, gab es halt irgendwie auch Vorwürfe, Cultural Appropriation von unter anderem Lady Betray, die gesagt hat, Peter Fox sagt irgendwie hier Allmanns und aber ist halt selber Allmann und dann Malcolm Ohove sagt, das ist irgendwie, das ist den Begriff, den ich gerade hier nicht zusammengucke, wie die südafrikanische Musikrichtung heißt, wo Peter Fox quasi seine Inspirationen übernommen hat. Ich will nicht geklaut sagen. Ist auf jeden Fall einiges drin, wo viele Leute dazu was sagen würden, weil man dann eben doch sagen kann, dass Peter Fox einfach einer der, wahrscheinlich größten Künstlern in Deutschland ist, die mit dem Album Stadtaffe sich quasi so ein Denkmal gebaut haben, an das wenige deutschsprachige Musikalben ranreichen können, tatsächlich.
Sicht.
Und da halt eben auch dann wahrscheinlich viele Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche waren und diese halt überraschenderweise, weil die Erwartungen wahrscheinlich auch so hoch waren, nicht erfüllt werden konnten. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, jetzt gebe ich dir erstmal die Chance zu antworten.
Ja, da sind halt wirklich zu viele Punkte drin, zu denen ich irgendwie hätte was sagen wollen, glaube ich.
Ich wollte einfach nur mal einen Abriss machen. So.
Es war auch ein guter Abriss auf jeden Fall. Ich musste gerade über den Punkt mit Cultural Appropriation, nur wegen des Musikgenres. Ich meine, Peter Fox bei Seed, das sind auch ein Haufen weiße Dudes, nicht nur weiße Dudes, aber auch ein Haufen weiße Dudes, die haben Reggae gemacht früher und machen heute eine Weiterentwicklung von Reggae. Also, what's the point? Also, keine Ahnung, das finde ich halt, da ist für mich nicht so die wichtige Kritik des Songs irgendwie.
Ja, tatsächlich ist Peter Fox auf diese Kritik dann auch tatsächlich nochmal persönlich auch drauf eingegangen und hat gemeint, in den Pressetexten würde ja auf quasi den Hintergrund von südafrikanischer und westafrikanischer Musik eingegangen werden, nennt aber das Genre im Pressetext auch nicht und sagt halt, gut, wenn die Presse oder die Medien das quasi irgendwie nicht übernehmen und nicht weitertragen, dann kann er dafür auch nicht so viel, was ich zu einem Point nachvollziehen kann, aber er nennt jetzt eben auch nicht das Genre. Und das Bittere ist, ich habe halt auch wieder vergessen, wie das Genre heißt.
Ja, reich mal nachschreiben wir in die Kommis. Aber was ist, keine Ahnung, das sind alles schon wieder Aspekte, die finde ich alles schon so kleinteilig wieder irgendwie. Aber was ist das denn für eine Erwartung? Ja, es stand im Pressetext drin, also sollen die Medien da abschreiben, was das Genre ist und dass seine PR-Texter-Leute ihm das da reingeschrieben haben? Das ist doch auch...
Ja, also ich habe jetzt auch nochmal recherchieren Quatsch. Können, die Songrichtung, wo er sich bedient, heißt Amapiano.
So. Okay.
Genau, also bringt dadurch gehend aber in was Neues ran, wo dann halt auch im Endeffekt dann schon so die Erwartungshaltung irgendwie war, ja, dann bringen Bones und Jesus bringen bestimmt dann auch bald ein Amapiano ran, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesponnen, aber was weiß ich.
Ja.
Meine Kritik an der Musik ist so ein ganz, ist ein bisschen anders, weil wie gesagt, hohe Erwartungen, aber das, was für mich Peter Fox, also ich bin der Meinung, dass Peter Fox und das Stadtalpha-Album eines der wichtigsten Alben war, die wir in der deutschsprachigen Rap-Musik haben, wo ich schon Meinung gehört habe, ja, das ist gar keine Rap-Musik, ja, was soll es denn sonst sein? Hä? Das, was mir halt auf jeden Fall fehlt und was damals Stadtalpha-Album so außergewöhnlich gemacht haben, waren halt irgendwie ein ganz neuer Umgang mit deutscher Sprache irgendwie, dass irgendwie das sehr frisch und dynamisch geworfen wird, das ist irgendwie diesmal irgendwie nicht so richtig Erfolg, ist irgendwie so ein bisschen verkrampft. Und noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, Stadtaffe war damals ein Album, das irgendwie in Zusammenarbeit produziert wurde mit dem Filmorchester Babelsberg und dadurch irgendwie auch einfach stark geklungen hat, weil es halt eben auf diese organischen Streicher und was alles im Orchester eben dazugehört. Und diesmal, ne, ich wusste nicht, dass es Amapiano ist und dass es irgendwo in einer gewissen Art und Weise was Neues ist, so. Aber es hat sich für mich nach einem relativ generischen Seed-Song einfach angehört. So wie sich ein Seed-Song halt 2022 anhört. Und das war das, was mich irgendwie nicht überzeugt hat. Leider.
Ja, das alte Album, also Stadtaffe, ist in der Hinsicht natürlich auch wirklich außergewöhnlich instrumentiert, was es halt auch so irgendwie so nutzbar macht, dass man es halt nach 10 Jahren auch immer noch super gut anhören kann. Es ist nicht wirklich ein Sound, der jetzt, wo man sagen würde, der ist so richtig outdated, weil er bestimmten Zeit oder so einer Epoche verhangen ist, in der bestimmte Arten von Musik gemacht wurden im Hip-Hop, sondern stach da halt einfach raus und sticht heute auch noch so raus mit seiner Machart einfach. Ich habe mich halt, also mein Problem ist halt eher generell, also ich fand es auch lustig, dass dann so viel drüber geredet wurde und dass Leute ihre Hot Takes im Internet geschrieben haben, so dafür ist es ja auch da. Aber
Internet oder die Musik?
Das Internet, die Musik ist nicht nur da, um Hot Takes zu produzieren, da erwarte ich schon mehr. Also okay, ist irgendwie danke. Der Punkt, in den über zehn Jahren, seit Stadtaffe rausgekommen ist, also ich weiß nicht, wie du es mitgekriegt hast, aber das ist ja, also abgesehen davon, dass es halt im Hip-Hop verortet ist und so weiter, das ist ja ein wahnsinnig populäres Album in diversen Altersschichten, halt auch bei 50-plus-Leuten, die damals halt schon Seed ganz cool fanden oder so, die haben ja auch eine relativ breite Range an Leuten, die sie ansprechen. Also ich weiß halt, also keine Ahnung, ich weiß halt nicht, warum wir überhaupt ernsthaft darüber diskutieren, ob die neuen Peter Fox-Sachen jetzt irgendwie so was krass Progressives in der Musik bringen, weil also ich glaube, das würde einfach nie passen zu diesem Publikum, was er da mittlerweile auch hat. Also da werden halt Songs rauskommen, die werden halt auch nicht politischer als das Wischiwaschi, was er jetzt im neuen Song aufgeschrieben hat. So, also mehr Radikalität oder irgendwas Neues ist da nicht drin. Ja, ist halt die
also,
Frage.
Also du kannst ja, also ich weiß nicht, also man kann ja natürlich, wenn man über Stadtaffe nochmal drüber schaut, dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein per se sehr politisches Album.
Nee, ist es auch nicht. Muss es halt auch wirklich absolut nicht sein. Deswegen ist es ja so dumm, dass er das auf dem neuen Song macht. Warum?
Ja, also
einfach um sich dem politischen Zeitgeist so ein bisschen anzubiedern, weil gerade sehr schwierige und politische Zeiten sind und man sich ja auch mal positionieren möchte als weißer Cis-Mann. Das ist halt auch...
Ja, das ist so ein bisschen der gängige Vorwurf. Ich glaube, irgendwie in den Gedanken von ihm oder von seinem Produktionsteam ist dann irgendwie gegangen so, weil ich glaube, Peter Fox ist so ein Künstler, wenn man sich so anguckt, was er mit Seed gemacht hat und wo sie sich dafür eingesetzt haben. So, ich erinnere mich dran, dass die irgendwie auch irgendwie Urban Spray verhindern wollten. So, die sind schon im Wesentlichen so, ich sag mal so, leicht links und setzen sich irgendwie für so ganz coole Themen ein. So. Das ist aber irgendwie so auf der Peter-Fox-Musik auf Seed irgendwie vielleicht auch nicht so richtig, nie so wirklich richtig gekommen. Und er hat ja jetzt so, ey, irgendwie das politische Klima ist ja trotzdem eher eine andere Richtung. Das kann man ja schon sagen. Und irgendwie ist es dann auch in einer gewissen Art und Weise, würde ich fast schon sagen, so ein bisschen mutig zu sagen, okay, ich will mich jetzt irgendwie äußern. Es ist dann halt nur leider schade, dass es irgendwie so super seicht ist und irgendwie, weißt du, so, oh, Frauen sind irgendwie die Macht, weil das ist irgendwie so, das ist wieder so beliebig, dass es irgendwie halt gar nichts aussagt. Aber ich glaube, es ist beliebig genug und dann doch irgendwie deutlich genug, dass es halt für das Radio halt funktioniert. Hm, weißt du, ja. Ich glaube, und dann, ich kann mir halt einfach vorstellen, wie dann so ein SWR1-Moderator so, ja, Frauen sind ja sowieso die Macht und dann irgendwie einen lustigen Spruch und dann, haha, nächster Song. Kann ich mir einfach gut vorstellen. So.
Ja, aber ich habe auch schon richtig, ich fühle die mentalen Schmerzen, während du nur diese Szene schilderst. Aber ja, locker, hundertprozentig wird das auch, aber es ist, ja.
Aber dann ist es halt auch wiederum okay, dass dann halt einfach endlich mal Elon Musk einfach mal was abkriegt, so auf einer Line. Das finde ich dann halt auch cool, weißt du? Ich erinnere mich einfach noch dran, dass vor einem halben Jahr kam irgendwie diese unsägliche Scheiß-Wessi, Scheiß-Ossi-Kacke von Materia und den Toten Hosen raus, wo dann halt irgendwie Materia sich positiv äußert, so, ne? Denke ich mir so, nee, dann ist es dann halt eben doch cooler, was Peter Fox macht. In der Hinsicht so.
Alter, das ist ein wahnsinnig guter Fakt auf jeden Fall. Aber ja, Peter Fox, obwohl er ein bisschen cringe und wacke Zeilen drin hat, immer noch stabilere Aussagen als Materia einfach. 2022, ja. Auch mal richtig festzuhalten.
Hätte man auch nicht gedacht.
Nee. Aber
vor 10 Jahren, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich gedacht, probably not. So.
Aber also ansonsten muss ich es aber auch trotzdem nochmal sagen, ne, ich finde es auch, ich glaube, die Zeile wird, glaube ich, noch häufiger zitiert werden, halt, oder diese Line, der Reim mit Elon Musk. Aber ja, dieser ganze Optimismus, sehe die Zukunft pingend, alles wird gut, mein Kind, ja, alles wird gut, mein Kind, ist halt, also ja, find ich wahnsinnig schwach geschrieben, bringt überhaupt nichts. Also das ist halt wirklich das oberflächlich langweiligste, so, ja. Also finde er sonst lyrisch jetzt nicht so stark.
Ich habe jetzt mal zum Spaß irgendwie Elon Musk, Peter Fox kurz bei Google reingehauen. Ich sehe die Zeile, Peter Fox disst Elon Musk in Zukunft pink. Fans sind gespalten. Zitat, ganz schwach. es ist das Jahr 2022. Da darf man sich nicht mehr drüber freuen, dass Dieter Mateschitz mit 87 friedlich eingeschlafen ist. So. Ist so. Ach ja, ey, ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, was
bringt mit dem Album Musik. Ja auch noch raus, ja.
Ja, also ja. Da sind, ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwie ein bisschen coolere Sachen drauf sind. Wir müssen es mal abwarten. Trotzdem.
Wann das rauskommen?
Ich habe keine Ahnung.
Ist das schon ein Release-Datum?
Nee, ich glaube nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es dann auch so ein Ding ist, das eine gute Vorlaufzeit hat. Also ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich irgendwie so Frühjahr 2023
Nach so einer langen Pause, ne?
Ja, da kann man sich das vielleicht auch mal leisten. So. Ich meine, man hat ja daran gesehen, wie die Reaktionen waren, weil alle was dazu gesagt haben, dass es dann Leute, glaube ich, dann doch auch tendenziell freut. Und
aber ist es gut angekommen bei der breiten Masse?
Ich glaube, in der breiten Masse ist es tendenziell eher positiv angekommen, tatsächlich. Irgendwie auch. Nur bei diesen komischen Hatern von irgendwie so Nischen-Podcast und Links-Twitter oder so, was weiß ich. Ja. Naja, also wir bleiben dran. Ja, wollen wir noch ein paar andere Sachen besprechen, weil ich finde eigentlich irgendwie auch so eine gewisse Art von kulturpolitisches Thema, das in dem Song von Blond und Edden irgendwie besprochen wurde, im Song Männer, wo es direkt um quasi Festivals geht, wo, ja, sagen wir mal, zu wenig Frauen und nur weiße Cis-Männer gebucht werden. Ein sehr kulturpolitischer Diskurs, den wir jetzt in den letzten, ich sag mal, 1-2 Jahren irgendwie öfter mal gehabt haben, aber jetzt ist es auch mal in Songform gegossen worden und das, wie ich finde, eigentlich auch ganz clever und cool gemacht.
Ja, ich gehe generell mit. Ich habe es ja auch auf die Playlist gehauen, ne?
Ja gut, aber kannst ja. Oh.
Ja, also ich fand es halt, also für mich der Main-Punkt, warum ich mir den Song überhaupt schnell angehört habe, einfach weil Edden auf dem Song mit drauf ist, das Crossover, das ist ein Feature, was ich genau sehe, sie hat einen 16er, glaube ich, so drauf. Das ist auf jeden Fall ein Feature, was ich da nicht erwartet hätte, aber ja, ansonsten ist es halt, ich finde den Song natürlich Botschaft absolut stabil und sie haben recht mit ihren politischen Aussagen, indem sie ja halt einfach so Frauenquote auf Festivals, anderen Veranstaltungen aus eigener Erfahrung einfach kritisieren, wenn man mit die einzigen weiblichen Vertreter da überhaupt hinstellt. Aber es ist halt genau, was du sagst, jetzt wurde dieses Thema, was in den letzten 2 Jahren schon häufiger mal diskutiert wurde, in eine Songform gegossen. Es ist halt, die Lyrics sind eigentlich, als ob du halt so ein Sharepick von Insta, wenn mal wieder eine bahnbrechende Studie gemacht wird, wie viele Bands mit Frauen auf Rock am Ring spielen, und es ist erschreckenderweise wenig, wer hätte das gedacht? Dann machst du so ein schönes Sharepick auf Insta und da am besten noch mit einer schicken Grafik, so anzeigen, wie viele Prozent, das ist auch was fürs Katapult-Magazin, oder du schreibst es halt oder du schreibst es halt in den Songtext. Ja, was denn?
Alter, es ist komplett on fleek. So geil. Ja. Und bei der prozentualen Grafik vom Katapult-Magazin, wo Frauen sind, werden dann die Broilers, die dann eine Frau am Bass haben, natürlich mitgezählt.
Ja.
Das hat mir übrigens einen geilen Backflash gegeben in das Jahr, ich sag mal so 2014 bis 2016 ungefähr, wo irgendwie genau dieses Thema damals, ich glaube, bei 16bars.de mit Vis-a-vis irgendwie beim Splash behandelt wurde, wo auch so wegen, oh, viele Frauen auf der Bühne. Und da wurde einfach so Chefcat interviewt, weil der so kurzfristig sich für das Festivaljahr ausgedacht hatte, dass seine Band komplett aus Frauen besteht. Und dann saßen die Frauen im Hintergrund und Chefcat hat das Interview gegeben.
Junge.
Andere Zeiten.
Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, aber im Vergleich dazu, ich meine, es ist vom Booking her irgendwie auch tatsächlich irgendwie besser geworden und eine gewisse Awareness ist ja dafür dann doch
ja,
inzwischen total. Da. Also irgendwie Spektrum also, letztes Jahr war.
Genau, ich würde sagen, bei manchen Festivals ist zumindest tatsächlich halt auch irgendwie eine Aufmerksamkeit dafür da und auch der Wille, einfach darauf bewusst zu achten und sein Lineup irgendwie divers zu gestalten. Und dann gibt's aber trotzdem noch so gut wie alle restlichen Festivals, die mindestens eine Art von öffentlicher Meldung dazu rausgeben, dass sie ja auf sowas mit Sicherheit gerne achten, dass es eine wichtige Rolle spielt, einfach nur um's zu sagen und sich das Image aufzukleben. Und ja, also ja, da kann man halt auch nochmal, sollte man differenzieren auf jeden Fall nochmal.
Ja, ich möchte an dieser Stelle trotzdem nochmal positiv hervorheben, dass wir uns sehr doll gefreut haben, dass wir als 3 weiße Männer auf dem Splash auftreten durften.
Die Danke. Podcast-Bühne bleibt männlich.
Oh Gott, ey. Ach Mensch, ey.
Nein, du hast natürlich völlig recht. Da haben wir uns natürlich drüber gefreut. War ja auch absolut stark. Und auf dem Splash, also da ist das Problem ja wirklich auf jeden Fall nicht mehr so groß gewesen wie viele Jahre davor. Ja,
safe.
Also gerade, also was jetzt nicht die Podcast-Bühne ist, war natürlich nur Spaß, aber was halt einfach die Acts auf den ganzen großen Stages angeht, klar kann es noch krasser und ausgeglichener und diverser werden, aber auf jeden Fall hätte es auch deutlich schlimmer sein können, gerade für Hip-Hop, die ja machen da ganz gute Arbeit.
Ja, das ist auch mal schön, wenn das bei dem ganz schlimmen, frauenverachtenden Hip-Hop auch mal ein bisschen besser ist als bei den Rock-Festivals. So.
Real Rap, tatsächlich so. Ja.
Genau. Eine Frage wollte ich dir noch stellen zum Abschluss, Bilbo. Wie sieht's denn bei dir aus mit Chancen, dass man vielleicht irgendwann mal in Zukunft dich live auf Bühnen sehen wird? Ist das ein Thema für dich?
Ist das ein Thema für mich? Also, ich hätte auf jeden Fall dieses Jahr schon auf nicen Bühnen stehen können. Aber ich habe zum einen einen super vollen Alltag irgendwie. Mm, ja. Zum anderen habe ich Anfang des Jahres stand ich 2-mal auf Bühnen, wo nicht mal Zuschauer waren. Also es war letztendlich so eine Live-Radio-Show. Und ich habe mich irgendwie nicht wirklich wohl dabei gefühlt, weil so beispielsweise dieses Thema in weiße Wand, was ich anreiße mit Panikattacken und so, wird bei sowas auf jeden Fall, alles was so mit Aufregung zu tun hat, ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und ich will das aber gar nicht ausschließen. Also das passt einfach gerade aus vielerlei Hinsicht nicht so wirklich in mein Leben. Fühlt sich natürlich trotzdem mega gut an, irgendwie so Anfragen zu bekommen. Und es sagen auch super viele Leute, dass sie mega Lust hätten, mich live zu sehen. Aber Ja, mal schauen. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist für mich jetzt auch nicht so schwer zu ertragen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich das jetzt unbedingt wollen würde und mein Körper mir sagt, es geht nicht, was mit Sicherheit bei einigen Menschen dieser Welt der Fall sein wird, dann ist das total tragisch und schwer zu ertragen. Aber dadurch, dass ich da gar nicht so hinterher bin, auf jeden Fall momentan nicht, ist es für mich alles okay, so wie es ist. Und genau.
Ja,
Fragt alle
nachvollziehbar.
weiter und irgendwann sage ich vielleicht ja, wenn ich mich danach. Ich mache das so, wie ich, wenn ich da Bock drauf habe und wenn ich mich danach fühle, dann werde ich das machen. Und wenn nicht, dann halt nicht, genau so, wie ich überhaupt Musik mache. Also,
Ja.
genau.
Ja, voll gut.
Und
Ich
ansonsten
habe
vielleicht
übrigens.
irgendwo mal auf irgendeiner Freestyle-Cypher mal wieder.
Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch.
Genau, vielleicht tauche ich da einfach ohne Ankündigung auf. Gibt's so Revival.
Ansonsten, bevor wir vielleicht in die letzten Honorable Mentions kommen, ich habe auch noch eine Frage, die habe ich vorhin vergessen zu stellen. Und zwar bei Pallava, bei dem Song. Der fängt ja mit so einem Voice-Sample
Ja.
an, beziehungsweise mit einem Ausschnitt aus einem Film, aus einer Serie, wo zwei Kids miteinander über illegales Writing und echt bleiben und Spießer reden. Woher kommt denn dieser Ausschnitt eigentlich? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt und ich
Das
kann es nicht.
ist Pfefferkörner und die Folge heißt, glaube
Ah.
ich, der Findling oder Findlingbomben oder so. Nee, ich glaube, der Findling, ja. Genau, das sind die Pfefferkörner, die da gerade einen Rabauken stellen, der was ansprüht, umlackiert und die Nächte vorher wohl schon die ganz Hamburg in Angst und Schrecken
Ah.
versetzt hat, genau, und fand es irgendwie sehr, sehr, sehr amüsant und hat irgendwie super gut zu dem Track gepasst.
Ja, pa passt thematisch super rein. Der Beat fängt ja auch schon leise an während des Gesprächs und
Genau.
bo, 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 bricht dann so rein in den wirklichen Verse. Das ist halt auch alles sehr schön arrangiert. Also ist ja richtig Teil des Songs, ja. Absolut, absolut starker Einstieg auf jeden Fall. Immer richtig guter Breaks in der Mitte des Albums irgendwie.
Ja, und
Immer sehr
auch,
spaßig.
dass der Track auch ein gutes Beispiel dafür ist, wie variabel dieses Album ist, was so Beats angeht, weil das ist ja eigentlich gar kein Rap-Hip-Hop-Beat. Das ist ja irgendwie, bedient sich ja an so Dub-Elementen und
Ja.
vielleicht so ein bisschen Jungle noch oder sonst irgendwas. Und das hat der liebe Daniel da schon wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, da irgendwie eine Abwechslung reinzubringen und sich auch an anderen Genres irgendwie oder Untergenres, was auch immer, sich so zu bedienen und das dann irgendwie
Ja.
rappable zu bauen. Ja.
So, Leo, willst du noch, hast du noch was für Honorable Mentions?
Ja, ich würde gerne nochmal. Letzte Folge schon besprochen, Bibiza hat einen neuen Song rausgebracht, Schick mit Check. Habe ich
Ja.
seit geraumer Zeit irgendwie einen halben Ohrwurm davon. Deswegen würde ich es einfach mal empfehlen, anzuhören. Genau, das ist meine kurze Schlussempfehlung.
Sicht auf jeden Fall schon viel Ohrwurm-Charakter. Habe
Wie sieht es
einmal
bei
das
dir
Video
aus?
geguckt. Ich will auf jeden Fall noch Shoutout und Empfehlung an Ive geben. Der hat sein Album Bauch released letzten Freitag. Ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, das Album an sich zu hören, aber Singles daraus habe ich schon
Ich
gehört.
habe es schon
Davon
komplett
und.
gehört.
Ah, nice. Und? Einschätzung?
Finde sehr gut. Ja, eher so. Er hat ja eher so einen lässigen, ruhigeren Sound.
Total, ja.
Finde ich aber sehr gut. Ich bin aufmerksam auf ihn geworden, weil ich bei MSI bei so einem Newcomer-Format mitgemacht habe und er war ein paar Folgen vorher dort. Ja, der bringt irgendwas mit, was so vor ein paar Jahren irgendwie geil war und was aber gar nicht mehr so viel stattfindet. Und das passt sehr gut und ist nochmal ganz cool, dass nochmal sowas wieder auch auftaucht und irgendwie nochmal so frischen Wind reinbringt und passt halt auch mit Döll super, super gut zusammen.
Ja,
Safe.
genau, der quasi als schon der Star-Feature-Gast quasi draufgeholt, der wahrscheinlich die meisten Leute ansonsten erreicht, aber genau. Ive halt auch arbeitet wie du, finde ich, immer relativ viel auch mit Metaphern durchaus, die dann so ein bisschen erahnen lassen, was für ein Thema es geht oder was so angerissen wird, aber es bleibt halt schon ein bisschen im Wagen halt ganz oft und muss sich irgendwie selbst Gedanken draus machen. Ich ahne das immer sehr doll auf jeden Fall und hat früher halt über das Juice Magazin auch echt einige Videos released. Es war immer sehr schön, irgendwie auf der Seite die Singles mit zu supporten. Genau, hört euch das Album auf jeden Fall an.
Yes.
Top. Ich glaube, ich nehme von Torben noch eine Nennung mit, weil der Song hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen. Camel Mob, beziehungsweise Peer Pressure und Oro haben einen Song gemacht, Nieselregen. Der hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen und den würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen.
Auch schon gehört, würde ich auch ans Herz legen. Auch ja. Super junger Mann.
Ja, Grüße gehen raus.
Ist da so eine Hamburg-Connection da? Habt ihr euch schon mal getroffen oder kennengelernt?
Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch schon Tracks zusammen gemacht.
Ach echt? Aber kam noch nicht raus, nehme ich an.
Ja, wie ungefähr 99%. Es ist auch schon lange her. Also wir haben bestimmt, ich glaube, wir haben 3-4 Tracks zusammen. Aber die sind wahrscheinlich auch schon mittlerweile wieder, ich glaube, auf jeden Fall vor Corona entstanden. Und ich habe tatsächlich, fällt mir gerade ein, meine erste Single, die rausgekommen ist, Butter, die hatte ich, die ist von einem Produzenten, also produziert von jemandem aus Augsburg. Und das habe ich auch aufgenommen. Und als es dann irgendwann losging mit Geisterbahn und ich mir überlegen musste, welchen Track ich jetzt raushauen will als erstes, vor der Geisterbahn, also als ersten Release, und ich mich für Butter entschieden habe, musste ich den nochmal neu aufnehmen. Und da war ich gerade bei meiner Freundin, die wohnt in Wilhelmsburg und ist quasi Nachbarin von Peer. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich schnell rüberhopsen kann und ein paar Sachen nochmal anders haben wollte. Und dann habe ich tatsächlich meine erste Single bei ihm final aufgenommen. Danke nochmal, Peer. Also ja, wir sehen uns relativ selten. Vor ein paar Wochen waren wir nochmal spazieren, aber freue mich immer, ihn zu sehen. Und ja, ein sehr lieber, guter Bekannter.
Ja, war ja auch hier schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Das war auch sehr schön.
Yes.
Ja, ey, das war Rapstammtisch Folge 60. Danke, David. Wenn ihr den Rapstammtisch unterstützen wollt, folgt uns bei Spotify, bewertet uns, folgt uns bei irgendwelchen Social Media Kanälen und schreibt uns gerne zurück, ob euch es gefallen hat. Kritik auch immer gerne gehört. Und ansonsten möchte ich dann nochmal sagen, ey, vielen lieben Dank, Bilbo, dass du hier so lange mit dabei warst und freudigst über deinen Schaffensprozess und deine Musik informiert hast. Ich würde einfach mal sagen, die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Es war sehr schön, endlich mal ausgiebig über Musik und auch meine Musik zu sprechen. Ja, kann nur Danke sagen. Bleibt alle, wie ihr seid. Die mich gerade sehen, die uns wann auch immer jetzt gerade hören. Ja, bleibt gesund und schaltet wieder ein. Ciao.